Es war nicht alles schlecht dieses Jahr. Tatsächlich waren für Dimbula, Chris Speckolger und diesmal zu Gast Manga-Übersetzerin Diana Hesse wieder einmal einige richtig gute Titel unter den monatlichen Manga-Neuerscheinungen. Man könnte sogar sagen, dieses Jahr war das perfekte Jahr, um sich ohne schlechtes Gewissen nach der Arbeit in fremde Welten zu stürzen. Welche Titel schlussendlich das Rennen machten, darum geht's in der heutigen Episode. Viel Spaß! Willkommen zurück. Sarah, du warst schon so oft da, willst du heute mal anmoderieren?
Oh nee, auf keinen Fall.
Das Gute ist, ich habe genau damit gerechnet. Und das passt mir richtig gut in den Plan. Chris, du würdest so niemals so eine Chance entgehen lassen.
Hallo, mein Name ist Chris. Wir haben hier heute den 32. Schneide-Podcast von nicht Dimbulär, aber von anherbara.de. Das .de ist sehr, 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 sehr wichtig. Und wir wollen euch heute verraten, welchen Manga ihr seit Ende 2019 bis ungefähr jetzt gelesen haben müsst, um beim neuesten heißen Scheiß der Manga-Welt dabei zu sein. Und wir haben heute eine Besonderheit, eine wirklich brandheiße Figur dabei, die sich aber am besten selbst vorstellt mit dem Namen Diana.
Hallo, ich bin Diana, ich bin Manga-Übersetzerin.
Und damit bist du besser als wir wahrscheinlich geeignet, um diesen Podcast zu leiten, aber...
Nee, leiten kann Dimbula am besten.
Das stimmt. Und ich möchte das Ruder direkt übergeben, denn ich glaube, wir haben ein paar Titel, über die wir reden müssen.
Das ist korrekt. Ich wollte eigentlich auch gefragt haben, so. Also, ihr vertraut mir einfach blind, wenn ich Gäste einlade, ne? Ihr hinterfragt das gar nicht, wer das dann so ist, der jetzt in der Runde drin ist.
Nee, weißt du warum? Du musst ihn schneiden.
Gutes Argument. Ich würde sagen, weil diese Podcasts werden immer erfahrungsgemäß sehr, sehr lang, steigen wir sofort ins Thema an. Was ist 2020 erschienen, was man gelesen haben sollte? Und wir haben so tolle Listen vorbereitet. Und alles, was eigentlich doppelt genannt ist, kommt irgendwie in die komplette Liste. Dann reden wir gleich noch drüber. Aber es gibt noch ganz viele Titel, die nicht doppelt genannt worden sind. Weil auch wir nicht 50 Manga jedes Jahr schaffen. Nur 49. Chris, welche Manga waren unter deinen 49?
Also unter meinen 49, unsere nennenswerten Erwähnungen, wären bei mir noch einmal Hell's Paradise, Ride On King. Da wird mich wahrscheinlich Josef für hassen, dass ich den nicht mit drin habe. Soul Eater Massive, einfach weil Soul Eater Liebe ist. Und einer, der nicht drauf ist, aber definitiv drauf gehört, ist Blame Plus, Flucht der Elektrofischer.
Oh, den hast du jetzt ganz neu gekauft. Hast du den schon gelesen?
Ja, ich habe ihn heute gelesen.
Schnell.
Ich liebe einfach Blame und ich blame mich selbst dafür, dass ich nicht dran gedacht habe, den auf die Liste mitzunehmen. Ich meine, er wäre zwar eh nicht doppelt genannt worden, aber er gehört definitiv zu meinen nennenswerten Erwähnungen, weil er dieses Jahr rausgekommen ist.
Dann mache ich mal mit meinen honorablen Mentionen weiter. Ich habe auf dieser Liste noch Blue Giant Supreme. Es geht um Jazz und das war eigentlich der Grund, warum ich den gelesen habe. Aber ich mag so ganz langsame Sachen eigentlich nicht. Dieser Manga ist eigentlich schon so ein bisschen fast ein Stummfilm, so in Buchform. Also das hat ganz, ganz viele Seiten, die so ein bisschen so in Tagebuchoptik sich so durchspielen. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich hätte den niemals gelesen, wenn er nicht um Jazz ginge. Und ich rede noch genug heute.
Also dann würde ich einfach mal das Zepter übernehmen. Auf meiner Liste steht auf jeden Fall noch Bright Sun und Dark Shadows. Ich weiß gar nicht, es ist mit einem Bindestrich dazwischen. Ich sag dann immer einfach und. Einfach englischer Titel dazwischen, einfach und.
Das ist dieser Manga mit Gedächtnisverlust, ne?
Genau, und so irgendwie so ein Schattenwesen und sowas. Halt so Mystery-Titel und ich liebe Mystery. Und es gibt viel zu wenig Mystery-Titel in Deutschland, beziehungsweise zu wenig gute. Außerdem noch Lust auf ein Date, muss ich auf jeden Fall erwähnen, weil noch viel zu wenig Leute den lesen. Das ist ein Girls-Love-Titel, der aber eigentlich, finde ich, für jeden was ist und nicht nur für Girls-Love-Leser, weil ich bin eigentlich auch keiner, sondern es geht halt wirklich um das Thema Beziehung und was für Probleme kann man in der Beziehung haben, was für gute Seiten gibt es und das halt nicht nur zwischen den beiden Mädels, sondern auch die Nebencharaktere spielen eine große Rolle, das finde ich halt sehr gut. Außerdem noch More Than a Doll, um meinen Romance-Part zu erfüllen, der war auch richtig cool, vor allem, weil es geht halt darum, dass ein Mädchen gern Cosplay machen will, aber null Skills dafür hat und sie trifft dann auf einen Typen, der halt privat gerne Puppen macht und das natürlich niemandem erzählt, weil alle sich drüber lustig machen würden und er hilft ihr dann quasi dabei, ein Cosplay zu machen und ich finde es super schön, wie es darum geht, quasi seine Leidenschaft zu teilen und auch mit anderen zu teilen und offen dazu zu stehen.
Man könnte verkürzt auch einfach sagen, dass Leute halt gerne sich über Erotik-Visual Novels unterhalten in aller Öffentlichkeit.
Tut das jemand?
Ja, gegen Ende von dem ersten Band.
Aber eigentlich spielt das für mich gar nicht so eine große Rolle,
Das
finde
ist
ich,
krass,
worum es
ja.
genau geht.
Weil das war bei mir die ganze Zeit so im Kopf, so, ist ein Romance-Titel, aber ich habe nur die männliche Zielgruppe gesehen. Diana, du hast auch noch Titel.
Genau. Meine Empfehlung ist noch My Roommate is a Cat. Ganz süß. Jedes Kapitel einmal aus Menschensicht und einmal aus Katzensicht erzählt. Super süß. Und dann würde ich einfach noch ein paar Boys Love-Titel empfehlen. Twittering Birds Never Fly, im Fluss der Zeit kann ich empfehlen. Und ganz neu raus auch Golden Sparkle. Und kein Boys Love, aber geht in die Richtung. Unsere Farben finde ich auch sehr schön.
Ah, den möchte ich auch noch lesen, auf jeden Fall. Habe ich noch nicht geschafft.
Fun Fact, Twittering Birds Never Fly musste ich auch lesen. Wir hatten den bei uns als erster Druck auf der Webseite.
Oha.
Puh.
Ich will ihn aber auch noch lesen, ja.
Der erste Band ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade weil es nicht mit den Hauptfiguren losgeht. Aber der zweite Band legt super nach. Ab da ist die Story einfach fesselnd.
Dimbo, willst du etwas sagen, dass du ein Problem hattest, einen Boys Love-Titel zu lesen?
Ja, ich bin leider genau dieser, wie nennt man das? Weißt du, so oberflächlich, sexistische,
Weiß ich
weiße.
nicht. Also kommt drauf an. Ich tatsächlich bin auch nicht, auch, eigentlich auch nicht so Ansprechpartner für Boys Love, aber es gibt eine Reihe, die habe ich sehr gerne gelesen.
Ten Count war das, ne?
Das ist richtig, Ten Count.
Kann ich mich noch erinnern.
Das ist übrigens auch von mir übersetzt.
Echt?
Ja.
Der Titel ist richtig, richtig gut. Er geht nämlich auch mal auf mehr als einfach nur, oh, der hat einen Penis ein, sondern er ist auch auf Charakter Development und innere Strukturen eingegangen, die ich mir von vielen anderen Romance-Mangas gewünscht hätte. Und deswegen fand ich ihn sehr spannend, auch wenn mir die, sagen wir jetzt mal, sexuellen Handlungen manchmal doch dann etwas unangenehm waren zu lesen, weil ich einfach nicht auf Männer stehe.
Charakterdevelopment und
Verständlich.
innere Wendungen.
Ja.
Okay. Ich wollte es halt ein bisschen ins Lächerliche ziehen, tut mir leid.
Ja, nee, ich stehe dahinter.
Okay, du stehst also
Ich
dahinter.
stehe fest zu meiner Meinung.
Fest. Okay, ich
Er
auch.
hat's begriffen, danke.
Pun Game plus eins.
Ja, danke. Allerdings, eins ist ein gutes Stichwort. Was ist denn unser erster Titel, den wir heute so von unserer Top 8 vorstellen wollen?
Es sind tatsächlich auch 10 Titel.
Echt? Oh
Ja.
mein Gott, ich bin einfach übelst der Krüppel im Rechnen, oder? 4, 6, 8. Fuck, es sind wirklich 10. Ich bin dumm wie Scheiße. Nein.
Aber ich hätte nicht besser überleiten können. Unser erster Titel ist Savage Season. Den habe ich in diese Wahl gelegt und wahrscheinlich Sarah.
Yes.
Wusste ich es doch. Weil ich mag diesen Titel sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich das Wort ergriffen. Jetzt muss ich den auch vorstellen, ne?
Yes.
Sehr, sehr kleine Reihe, in 8 Bänden schon abgeschlossen, hat einen Anime bekommen. Und die Autorin ist auch eine Anime-Drehbuchschreiberin, Mari Okada. Was lustig ist, die Nao Emoto, die das gezeichnet hat, die hat jetzt auch einen Auftrag bekommen als Charakterdesignerin für diesen Yosei, The Tiger and the Fish, so ein Anime-Film, der, glaube ich, dieses Jahr ausgestrahlt worden ist, über so ein Mädel im Rollstuhl und einen Studenten. Und die finden zueinander. Darum geht es aber nicht in diesem Werk. In diesem Werk geht es nämlich um Kazusa und ganz viele andere Mädels, die gerade das Thema Sex für sich entdecken oder nicht entdecken wollen, aber dazu gezwungen werden, es zu entdecken. Und das ist im Prinzip die Geschichte.
Ich weiß noch, als der Anime rauskam, haben wir einen Podcast darüber gemacht und ich musste die erste Folge gucken und
Oh
ich war einfach
ja.
nur komplett. Ich dachte, was zur Hölle ist das? Was, also worum geht's hier überhaupt?
Die war echt gut, ja.
Also da sitzen ein paar Mädels und lesen sich gegenseitig schweinische Texte vor, sag ich jetzt mal so, aber von großen Autoren. Und keine Ahnung, was da passiert. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, die erste Folge fand ich wirklich grauenvoll.
Ja, und in der ganzen ersten Folge sind ja überall so Storyboards, wo man also so vom Humor halt so hihihi Penis.
Ja, genau. Und ich dachte halt, ach du Scheiße. Und aber ich wusste halt, dass du ja zum Beispiel ein großer Mari Okada-Fan bist. Und als dann der Manga angekündigt wurde, musste ich mir den halt kaufen, weil ich so dachte, okay, als Manga vielleicht ist das dann noch mal was anderes. Und genau so war es für mich auch, muss ich sagen, weil ich fand, der Manga hatte nicht so diesen Haha-Penis-Humor. Ich weiß auch gar nicht, wie man den anders nennen soll, sondern halt wirklich pointiert, halt an gängigen Stellen. Ja, komm, ey, muss auch mal ein paar Wörter
Ja,
raushauen,
finde ich
ja.
schon gerecht.
Französischlehrerin ist stolz auf mich. Und halt wirklich an gewissen Stellen halt gut eingesetzt, dass ich halt wirklich lautlos gelacht habe. Und ich habe es super selten, dass ich in Mangas wirklich richtig lachen muss. Und ich saß halt auf der Couch und habe den Band gelesen, den ersten Band. Und dann kommt ja diese eine Stelle, wo jemand beim Wichsen erwischt wird. Wirklich laut gelacht. Wie ein kleines Kind eigentlich, aber ich fand es halt so witzig.
Das Lustige ist ja, also lustig jetzt eigentlich nicht, eigentlich ist es ziemlich ernst. Diese ganzen Mädels, also mir ging es beim Schauen bzw. beim Lesen auch extrem so darum, weißt du, du willst irgendwie, dass die ohne seelische Narben irgendwie durch diese Pubertätsphase kommen. Und das ist für die halt echt gar nicht so einfach. Weil die eine steckt noch mitten in der Vergangenheitsbewältigung. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil das erst in späteren Bänden passiert. Die andere, die will diesen Prozess gar nicht, weil es irgendwie Veränderung bedeutet und sie sich dann dadurch so ein bisschen von ihrem Kindheitsfreund so distanziert, der ihr irgendwie in der Kindheit irgendwie ihren Penis auf den Kopf gelegt hat und dann irgendwelche dummen Witze drüber gemacht hat. Ihr wisst wahrscheinlich, welche Szene ich meine. Und andere haben halt auch noch so irgendwie düstere Geheimnisse, so Sex-Chat-mäßig und so. Also die gehen irgendwie alle anders an dieses Thema heran und sehr, sehr breit. Es gibt generell wenig Werke, die irgendwie sich mit weiblicher Sexualität beschäftigen und die Hälfte davon ist mindestens von Mario Kart, ist jetzt übertrieben, aber sie hat zum Beispiel auch irgendwie hier The Woman Called Fujiko Mine, das Lupin-Prequel-Spin-off quasi zu Fujiko Mine, dieser Femme Fatale, geschrieben. Das Drehbuch dazu, genau.
Ja, also sie macht das auf jeden Fall ganz großartig irgendwie. Also ich habe jetzt den ersten Band habe ich gelesen, relativ nah am Release. Und den zweiten und dritten Band habe ich jetzt gerade erst gelesen und ich war richtig froh, dass ich Band 2 und 3 in einem Rutsch lesen konnte, weil ich habe die so aufgesaugt, was da alles passiert, weil eigentlich ist es ja also als wir die Story erzählt haben, das ist ja eigentlich eine relativ, ja, ich sag mal, eine relativ langweilige Story, sag ich jetzt mal so, aber es passiert halt voll viel, also und auch voll viele Sachen, die man entweder selbst aus der Pubertät kennt oder die man von anderen kennt oder die man zumindest halt gut nachvollziehen kann. Und das finde ich halt total cool an dem Titel, dass man einfach so eine Story mal hat, die so ganz nah am eigenen Leben oder generell am Leben ist. Und das halt dann auch so zu so einem Thema, weil wie oft hat man Mangas aus Japan, die sich ernsthaft mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen? Das ist halt nicht so oft hier in Deutschland, dass die hier
Das
ankommen.
stimmt.
Und das finde ich halt richtig cool, dass das mal so ein Titel ist.
Ich muss auf jeden Fall sagen, also es erinnert mich null an meine Pubertät, dieses Werk, aber es könnte vielleicht
Na
an
Gott
meinem
sei Dank.
Geschlecht liegen, genau. Ich würde sagen, wir wechseln vielleicht die Perspektive.
Auf eine männliche Perspektive,
Ja.
die mit etwas weniger sexueller Anspannung und etwas mehr Gelassenheit.
Ja. Okay, alles, was du sagst.
Und zwar wollen wir jetzt zu Shaman King übergehen. Ich weiß, alle Fans wussten schon anhand meiner Beschreibung, worum es jetzt geht. Für alle, die keine Fans sind oder den immer noch nicht gelesen haben, Shaman King ist Ende der 90er rausgekommen. Man sieht es auch am Zeichenstil ganz klar und deutlich. Und zwar geht es um Yo Asakura, der ein Schamane ist in Japan. Wen hätte es gewundert? Schamanen interagieren mit Geistern, also Verstorbene, und er selbst versucht so das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod halt in Balance zu halten. Alle 500 Jahre gibt es ein Turnier, den sogenannten Schamanenwettkampf, und darum geht es, dass Yo Asakura mit seinem Schutzgeist Amidamaru, der einst ein Samurai war, diesen Schamanenwettkampf zu gewinnen und Schamanenkönig zu werden. Das ist so grob die Story. Mangaka ist Hiroyuki Takai. Und wem dieser Name was sagt, das ist richtig, denn er hat in Deutschland eine zweite Reihe, und zwar Ultimo. Und das ist was ganz Besonderes und möchte ich ganz kurz euch an die Hand geben. Wenn ihr diese Reihe findet, lest sie, denn er ist zwar der Zeichner, aber die Story dahinter hat Stan Lee gebracht und grandios. Rest in peace, Stan Lee, I love you. Grandiose Story, grandioser Manga, aber hier geht es leider um Shaman King. Ich würde gerne über Ultimo weiterreden. Was Shaman King so besonders macht, ist nicht nur, dass es eine 2-in-1 Neuauflage ist, weil das ist ja momentan der heiße Scheiß bei Fighting Shonen anscheinend. Aber Das eigentliche Highlight dieser Ausgabe ist es, dass wir ein neues Ende haben.
Ich wollte gerade schon, ohne Witz, ich hätte dich umgebracht, wenn du jetzt gesagt hättest, dass es diese bunten Neonfarben-Dinger
sind. Das wollte ich, das ist mega lieblos, ey, ganz ehrlich. Wir haben endlich ein richtiges neues Ende für den Manga und auf das freue ich mich sehr. Und mir kam mal zugute, ich hatte die Originalreihe nie komplett, von daher Win-Win. Bin ich eigentlich der Einzige hier, der Shaman King gelesen hat?
Nein, ich habe es auch gelesen. Ich freue mich auch sehr drauf. Ich kannte ja nur den Anime vorher.
Ich
den
auch.
Ich auch sehr geliebt habe. Ist also das erste Mal, dass ich den Manga lese. Das Pacing ist tatsächlich langsamer, als ich es erwartet hätte. Hält sich doch ziemlich nah an den Anime auch. Oder der Anime hat sich ziemlich nah an den Manga gehalten.
Bis auf das Ende, ja.
Ja. Story ist natürlich, wie auch im Anime, super. Was ich an der Ausgabe noch kritisieren könnte, ist, man hätte noch ein bisschen mehr tun können.
Ja, definitiv. Ich finde es auch bei der Soul Eater Massivauflage. Ich weiß, anderer Verlag, aber da habe ich eh nicht viel zu kritisieren. Es ist sehr lieblos alles gestaltet. Die Seiten gehen ineinander ein. Also man kann stellenweise wieder so die letzten 2 Zentimeter nicht wirklich erkennen. Ich finde, das Positioning der einzelnen Panels passt nicht mehr so ganz oder hätte besser gemacht werden können. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die diese Neuauflagen wirklich besser machen sollten. Allerdings muss man auch wieder sagen, wir haben hier so mehrere Bände in eins und dann auch für einen relativ günstigen Preis. Aber ich weiß ja nicht. Es ist einfach für neue Leute daran zu führen und dann halt für Sammler. Ich persönlich finde es gut, übersehe diese Mängel, weil ich Shaman King einfach liebe. Aber generell gebe ich dir recht, ich finde diese ganzen Neuauflagen bzw. Massivbände sind qualitativ übelst ranzig.
Ich kann auch gerne mal ein Beispiel nehmen,
ja,
für einen Satz, der in der Tokyopop-Version tatsächlich schlechter ist als in der alten Version. Das war ein Kommentar von Ren zu Jo. Cool oder dumm, er hat sich verändert, aber etwas ist anders. Das liest sich erstmal sehr merkwürdig, wegen dem Aber in dem Satz.
Ja, weil es eigentlich die gleiche Aussage ist. Ja.
Die Sache ist, das Aber war in der alten Version nicht drin.
Ach so.
In der alten Version hat das gepasst, in der neuen Version liest sich das so seltsam.
Oh, no. Ich hab zwei Berührungspunkte mit Shaman King. Die eine ist, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab mal so einen Disc-Release und ich habe mir einfach die dritte DVD-Volume gekauft, weil ich mir so als Bub so dachte, da habe ich auf jeden Fall am meisten geile Kämpfe, weil da sind gleich 2 von den Gegnern von ihm drin. Also habe ich mir die dritte Volume gekauft. Und der andere Berührungspunkt ist, dass ich mich so sehr über die Farben der Edition geärgert habe, dass es halt ultra generisch ist, dass ich einfach mal viel zu viel Zeit da reingesteckt habe, dasselbe Design quasi nur mit JoJo zu machen. Und um dann,
oh mein Gott, ja, das kenne ich, das war super gut.
Um dann halt zu beweisen, dass du mit einer ganz kleinen Änderung, nämlich bei JoJo halt Rauten, weil das hatte ich dann zufällig direkt im Kopf, halt das ganze Cover fixen kannst.
Das Problem ist, dass dein Cover besser aussah.
Ja, also mit Shaman King wäre bestimmt auch irgendwie sowas möglich gewesen. Was habe ich mit diesen Flammen oder sowas,
ja,
aber ich bin einfach auch kein Designer.
Also zwei Dinge, ich finde tatsächlich, dass die...
Dass dein JoJo-Cover dir sehr gut gelungen ist.
Dann sind es 3 Dinge. Dein JoJo-Cover war wirklich gut. Ich fand es überzeugend. Und ich habe auch eine witzige kleine Anekdote zum Anime. Oh. Und zwar ist es bis auf dieses Jahr, die letzten Jahre, so seit 2013 ungefähr, mein alljährliches Ritual im Sommer, den Anime einmal durchzugucken.
Quasi der Tournament-Arc deines Jahres.
Ja, genau, weil dann irgendwer hat es mal auf Deutsch auf YouTube hochgestellt und auch als Playlist. Und dieses Jahr habe ich gemerkt, dass es diese Playlist nicht mehr gibt, beziehungsweise viele Folgen rausgenommen wurden, deleted, und die kriegt man auch nicht mehr auf YouTube. Und ich sehe es nicht ein für diese alte DVD-Version, die einfach übelster SD-Ranz ist.
Die auch irgendwo abgebrochen wurde.
Ja. Viel Geld auszugeben. Ich hoffe jetzt, nach dem Bakuman released, wo es irgendwann vielleicht nochmal Shaman King, die Neuauflage, die 2021 kommt, gut ist und dann in Deutschland rauskommt.
Klingt gut.
Das wäre schön, ja.
Ich habe so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast mir sagen lassen, von Leuten, dessen Meinung ich vertraue, weil ihr kriegt mich nicht dazu, einen Shonen zu lesen. No way. seiner Welt so ein bisschen so die Vorstellungskraft fehlt und so der Zusammenhalt und alles ein bisschen Effekthascherei ist. Also auf einem hohen Niveau jetzt kritisiert von Leuten, die wirklich schonen mögen.
Okay, finde ich nicht. Tatsächlich. Wenn man es runterbricht, bei Shaman King ist es eine große Kritik an den Menschen, dass wir die Connection, die Verbindung zur Natur oder zum Leben verlieren durch unsere Industrialisierung und zweitens, dass wir einfach die Umwelt so krass verschmutzen, dass wir für nichts und wieder nichts quasi alles wegroden, nur für den kleinen Cent, den man da vielleicht noch rausholen kann. Wie gesagt, er ist auch schon alt, er kam auch so zu Zeiten von Soul Eater raus, wo es halt gerade darum ging, Dragon Ball abzulösen. Und das haben die beiden einfach gut geschafft. Heutzutage kann es natürlich mit dem modernen Standard nicht mehr mithalten, obwohl wir auch gerade merken, der Standard verändert sich und wir haben Probleme vor allem in der Shonen-Welt. Bei mir ist es viel Nostalgie. Ich liebe diesen Manga immer noch und ich finde ihn stärker als viele neuere Manga in diesem Bereich.
Da kann ich eine Hörempfehlung, für den letzten Podcast, das ist irgendwie Eigenwerbung, ne? Auf jeden Fall kann ich die schon machen, weil da haben wir noch ein bisschen ausführlicher über Shonen und Probleme. Und da erinnere ich mich zum Beispiel an einen cleveren Satz von Shin, der meinte, heutzutage wäre KTQ Hitman Reborn einfach ein guter Titel. So, ja. Guter Titel ist auch unser nächster. Geht's um Blue Period, ist nicht von Picasso gezeichnet, sondern von Tsubasa Yamaguchi. Der hat auch She and Her Cat gezeichnet.
Also Blue Period, ja. Die Hauptfigur, ganz normaler Schüler, hängt mit seinen Freunden ab, hat noch kein großartiges Ziel im Leben, bis er im Kunstunterricht ein Bild malen soll und das verändert seine Welt. Von da an nimmt er sich vor, auf eine Kunstuni zu gehen und lernt das Malen.
Ich sehe gerade, also ich habe mich gerade gefragt, ob den jeder von uns auf ihrer seiner Liste hat, aber auf deiner ist er nicht drauf.
Auf meiner ist er nicht drauf?
Warum ist er nicht auf deiner Highlights-Liste gelandet?
Was ich an ihm kritisieren würde, ist, dass er mir ein bisschen einseitig erzählt ist. Quasi nur aus der Sicht des Protagonisten. Aber ansonsten finde ich ihn auch einen tollen Manga. Tolle, interessante Charaktere vor allem, die leider ein bisschen zu kurz kommen.
Vor allem auch zum Beispiel keine eindimensionalen Erwachsenen. Also wenn du so an diese Kunstlehrerin denkst oder auch die Lehrerin in der Vorbereitungsschule.
Genau. Ober.
Wisst ihr noch diese Szene, wo dieser eine Rowdy-Kumpel bei der Aufgabe zeichnet irgendwie was? Irgendwie eure schönste Perspektive oder sowas? Oder eine schöne Perspektive, ich weiß nicht genau, wie es übersetzt war. Auf jeden Fall meint er dann so als Gag so, dann zeichne ich den Ausschnitt meiner Freundin. Und die Kunstlehrerin halt so, ja, und du musst dann halt da auf die Plastizität dort achten und darauf musst du achten. Das war so hilarious.
Ja, also ich muss sagen, ich sehe das mit den Charakteren irgendwie anders. Also ich habe jetzt die ersten zwei Bände gelesen und ich finde, es wird schon auch auf die anderen Charaktere eingegangen. Also klar bleibt es bei der Perspektive des Protagonisten. Das ist aber, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, dass man ja so ein bisschen seinen Weg verfolgen soll, wie er halt jetzt so seine Leidenschaft rausfindet. Aber ich finde, am Rande, die Nebencharaktere werden halt schon ganz gut charakterisiert, beziehungsweise halt haben halt auch immer so ihre Strahlemomente. Im ersten Band noch nicht ganz so, weil im ersten Band wird halt sehr viel erklärt.
Ich wollte gerade sagen, da haben vor allem die Infoboxen ihren Strahlemoment.
What the fuck? Also, ich glaube, man hat noch nie so volle Panels gesehen, wie der Moment, wo die Lehrerin, glaube ich, die Kunstlehrerin da oder so, die ganzen Kunstuniversitäten runterrattert. Alter Schwede, also das war schon krass.
Doch, bei Bakuman.
Ja, okay. Aber ich finde dann ab dem zweiten Band ist es schon so, dass auch seine Kameraden aus der Kunst-AG oder halt auch die Leute, die er in dieser Vorbereitungsschule trifft, sind dann doch interessant. Und ich denke mal, die werden wahrscheinlich schon noch im Laufe der Bände
100%,
eine größere Rolle spielen. Also, und vor allem finde ich sie halt auch einfach interessant. Also es ist ja auch immer schwierig, wenn du so Nebencharaktere hast, die dich null interessieren, wo du dir so denkst, ja, die sind da, aber ich muss jetzt auch nicht mehr über die erfahren. Aber das ist da halt überhaupt nicht so, finde ich.
Ja, ich finde es ja auch interessant. Deshalb würde ich mir noch ein bisschen mehr Raum für die Charaktere wünschen auch.
Ja.
Darf ich euch beruhigen? Ich habe ja heute, literally kurz bevor wir angefangen haben, Band 4 beendet.
Zusammen mit Blame, was hast du alles heute gelesen?
Echt? Ging ja.
Da darf ich erwähnen, dass ich aktuell auf der Arbeit nicht ganz so viel zu tun habe. Das bleibt aber unter uns. Das hört niemand anderes.
Alles klar.
Und ich muss sagen, mich fasziniert Blue Period sehr. Vor allem, weil ich auch mit Yatora tatsächlich ziemlich krass relaten kann, weil ich mich in fast derselben Position sehe wie er, nur dass er Anfang 20. Anfang 20, Entschuldigung, und nicht Anfang 30, was mich halt ein bisschen sad macht, aber es ist was ganz anderes. Ich finde es halt auch super interessant, wie er einfach nur quasi ein Bild sieht, sich von der Muse geküsst fühlt. Die Muse ist in dem Fall sowas wie Leidenschaft. Und er auf einmal den Entschluss fasst, so, verdammt, ich will das auch können. Und klar, am Anfang geht es nur um seine Ich-Perspektive und das finde ich auch ganz gut so, weil ich möchte ja den kennenlernen, den ich jetzt wahrscheinlich 10, 20 Bände begleite, wenn er nicht abgesetzt wird, ist ja immer noch möglich. Aber auf dem Weg dahin treffen wir interessante Charaktere, Charaktere, die aufgedreht, die sehr in sich geschlossen sind, die einfach dämlich sind, also im Sinne von tollpatschig, Entschuldigung,
Ach so,
tollpatschig
okay.
sind. Aber jeder Charakter wird früher oder später beleuchtet. Und mein Lieblingscharakter bis jetzt, also wirklich kompletter Lieblingscharakter, ist seine Lehrerin aus diesem Vorbereitungskurs, Frau Ober. Also ohne Witz, ne? Sie ist zwar nicht schön gezeichnet, aber ich habe übelst den Crush auf sie, auf diese Art von Charakter. Sie ist, also im Übrigen nicht mal hässlich, auch wenn es jetzt vielleicht so rüberkommt, wie ich das erzähle. Sie ist übertrieben schlau, sie hat eine Beobachtungsgabe, das glaubt man nicht. Und sie ist ausdrucksstark, aber auch gleichzeitig hat sie diese Unbekümmertheit, dieses Leichtfüßige und tänzelt dadurch den Raum und erklärt und sagt was. Aber im nächsten Moment, wenn es sein muss, ist sie super streng, sie ist konzentriert, sie ist high focused und das gibt eine Art Tunnelblick, der wirklich das komplette Panel nur auf sie zieht, selbst wenn andere Charaktere da sind. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und sie ist quasi sein Mentor. Wir haben hier einen Obi-Wan-Moment. Und das finde ich sehr schön.
Ich glaube, ich kann das ganz gut verstehen, weil dieser Mangaka hat einfach ein unheimlich großes Kunstverständnis. Und du merkst auch an diesen ganzen Charakteren, dass es irgendwie Archetypen sind, aber es sind Archetypen an Kunststudenten quasi. Und die sind halt sehr, sehr gut irgendwie getroffen. Aber worauf ich noch ja darauf eingehen will und anreißen will, was wir noch gar nicht so ganz gemacht haben. Ja gut, Sarah hat wahrscheinlich noch einen ganz anderen Punkt. Ich finde, was man aus diesem Manga ziehen kann, wenn du eine Sache gut machen willst, dann ist das fucking harte Arbeit. Und es gibt keinen Manga, der das
Ja,
besser zeigt als Blue Period. Weil
definitiv.
sogar die Besten in diesem Manga, und die werden halt als unheimlich gut schon charakterisiert und dargestellt, selbst denen ist kein Platz in dieser Kunsthochschule garantiert.
Nee.
Ja.
Selbst die talentiertesten, talentierten.
Der talentiertesten.
Ja, sie sind talentiert. Das wird auch übelst oft wirklich so geprägt. So, er talentiert, sie talentiert, sie übelst talentiert. Aber
Ja, aber es ist auch nur sein Blickwinkel.
ja, richtig.
Ja,
Einfach
genau,
nur,
ja.
er vergleicht sich mit alles, was über ihm ist und be bewertet alles, was er macht, als schlecht, als nicht gut genug.
Oh fuck, ich sehe Chris.
Wollte nur sagen, dass ich die Cover super schön finde und ich halte jetzt meine Klappe. Blue Period, lest ihn, wenn ihr ihn noch nicht gelesen habt. Die 10 Euro sind es wert. Keine bezahlte Werbung, trotzdem lest diesen Manga oder ihr seid Schmutz. Tschüss.
Ich wollte eigentlich auch noch erwähnen, dass halt der Artstyle von dem Manga auch ziemlich besonders ist. Eben auch ziemlich künstlerisch.
Ich finde so, diese Kunstwerke leiden so ein bisschen auch manchmal unter den Limitationen von so einer Manga-Veröffentlichung.
Ja.
Weil das waren ja irgendwie alles so Kunststudentenfreunde und Freundinnen von dem Mangaka. Unser nächster Titel ist auf jeden Fall Mushishi und ich wünschte, Chris wäre da, dann würde er nämlich jetzt eine sehr, sehr schöne Einleitung machen. Überleitung, so heißen die Dinger. Der ist in 10 Bänden abgeschlossen und erscheint auch seit diesem Jahr hierzulande von Yuki Urushibara und diese Frau hätte dieses Werk fast nicht gezeichnet, weil sie einfach extrem unerfolgreich war, bis sie dann mal Mushishi rausgebracht hat. Gott sei Dank hatte sie Erfolg. Sonst würde uns etwas fehlen.
Das stimmt.
Es geht so ganz grob um Wesen, dessen Namen nicht genannt werden dürfen, weil sie zu Lachern führen in diesem Podcast. Die irgendwas so zwischen Pflanze und Tier sind, aber nicht so wirklich. Am besten kann man sie wahrscheinlich damit beschreiben, dass sie einfach Natur sind. Und es gibt einen Typen, der in seiner Berufsbezeichnung den Namen dieser Kreaturen hat, mit einem Ski hinten dran. Und der durchschreitet halt die Welt und lernt diese Wesen kennen und ihre Unterschiede und die Menschen, die mit ihnen in Berührung kommen.
Haben wir uns vorhin nicht noch darüber beeiert, dass bei Savage Season Penis mit und jetzt können wir nicht mal Mushishi aussprechen.
Das hast du jetzt gesagt.
Das Genitalien-Bingo ist komplett.
Ja.
Es gibt nur zwei Felder.
Bingo.
Diana, du hast sie noch auf deiner Liste.
Genau. Also die Wesen, muss man sagen, sind auch etwas geisterhaft, weil sie nicht alle Leute sehen können. Und teils auch parasitär. So eine Mischung aus Pflanze, Lebewesen und Parasit.
Oh, ich habe eine gute Idee. Lass uns diesen Manga einfach, es gibt doch bestimmt noch davon Exemplare. Ich habe gehört, der hat sich gut verkauft. Keine Ahnung, warum. Aber Manga hat bestimmt noch Exemplare übrig. Lass uns die einfach nehmen und auf einer Querdenken-Demo an diese ganzen Naturheilkundler und Virusleugner verteilen.
Oh nein, dann heißt es, die Querdenker sind alles Manga-Fans.
Ja,
echt
mal, dann
nein.
Okay, ich nehme die Idee zurück. Das ist eine ganz schreckliche Idee. Nee, aber das fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend an diesem Werk. Also ich erinnere mich an so einen Kapitel. Ich glaube also, dadurch, dass es sehr episodisch ist, kann man die einzelnen Episoden jetzt, glaube ich, schon so ganz grob spoilern. Auf jeden Fall ist es so eine Art Pilz, der unter einem Haus quasi sich eingenistet hat und quasi aus sich heraus so kollektiv mit ihm verbundene Babys, die aber halt eigentlich Pilze waren, geboren hat. Alles sehr, sehr weird. Aber das ist ja wirklich so scientific research, dass es ja zwischen Pflanzen irgendwie so ein soziales Zusammenleben irgendwie gibt.
Ja.
Und das setzt dieser Manga halt eigentlich mit einem ganz guten Gespür, so sehr pseudowissenschaftlich und so um japanische Folklore herum halt um.
Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wie viel japanische Folklore da wirklich enthalten ist, weil es hat nichts mit Yokai zu tun. Es ist wirklich also nicht, dass ich wüsste. Ich habe da noch keinen Yokai drin gelesen, den ich kenne irgendwie.
Interessant.
Sind, soweit ich das sagen kann, alles erfundene Wesen.
Dann ist fast schon noch beeindruckender.
Sehr, sehr interessante Geschichten, alles geheimnisvoll. Man weiß auch nicht immer, wie es ausgeht. Ginkgo selbst ist auch ein recht geheimnisvoller Charakter.
Der ist teilweise auch ultra transparent. Also man ist eigentlich in ganz vielen Geschichten auch gar nicht greifbar. So.
Ja. Und man hat ja sehr lange auf die Veröffentlichung warten müssen. In Japan ist er von 99, also schon eine Weile her. Aber es ist einfach eine super Manga. Vielleicht hat auch der ein oder andere den Anime gesehen, der war auch super umgesetzt.
Vielleicht.
Chris lacht, weil er den Manga nicht, den Anime nicht mochte, weil der halt ultra langsam war. Ich habe das mal so aus Spaß ausgerechnet. Der Anime schafft es halt in seinen 12 Folgen gerade mal 2,5 Manga-Bände zu adaptieren. Also normalerweise eine Night Novel. Anime-Adaption schafft es, 2,5 Light-Novel-Bände zu adaptieren. Und der schafft es halt gerade mal 2,5 Manga-Bände. Das ist schon sehr langsam.
Ich fand ihn trotzdem schön.
Das ist auch in Ordnung.
Also ich kenne den Titel tatsächlich wirklich nur von Hörensagen. Also ich weiß noch, früher habe ich mir immer so eine Top-Listen angeguckt, Animes, die man unbedingt gesehen haben muss. Und der war fast immer da drauf. Dann habe ich aber irgendwann aufgehört, illegal Animes zu gucken und dann dann habe ich ihn halt nie gesehen.
In Deutschland war, glaube ich, auch nur die zweite oder die dritte Staffel veröffentlicht.
Keine
so komplett
Ahnung,
random.
Die zweite, eine dritte gibt es, glaube ich, nicht. Die zweite, glaube ich, bei Crunchyroll, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ich glaube Crunchyroll und
kann sein,
Peppermint.
Gott, ey.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das was für dich wäre, Sarah. Also der ist halt sehr, sehr literarisch und
ja, also ich hatte auch drüber nachgedacht, ihn zu lesen bzw. zu kaufen, aber zwei Sachen. Erstens habe ich mit Pakt der Yokai angefangen.
Okay.
Und ich glaube, der ist halt einfach von der Erzählweise her ähnlich. Und zweitens der Preis. Das ist mir einfach viel zu teuer.
15 Euro,
also ich finde die wirklich viel zu teuer.
15?
Ja.
Aber ich finde, der Manga ist wirklich jeden Preis wert.
Ich weiß nur, das war ganz lustig, als ich den gekauft habe bei meiner oceanischen Bücherhandlung hier, Da stand, da war noch so ein Aufkleber drauf, auf dem 10 Euro stand. Ich glaube, die, die es ins System eingetragen haben, konnten das selbst nicht glauben.
Das kann gut sein.
Das hat mich trotzdem nicht vor den 15 Euro bewahrt, weil Buchpreisbinde gesetzt. Ich würde sagen, wir gehen mal so ganz langsam rüber.
Nein.
Ich weiß, es ist jetzt irgendwie ein sehr großer Schritt von so irgendwie fiktiver Art Edo-Zeitalter. Das sagt der Manga ja auch nicht direkt. Und so sehr ländlich-dörfischen Geschichten in den Weltraum.
Yay,
der Sprung ist echt sehr, sehr groß.
Man könnte fast sagen, die Entfernung ist ein Lichtjahr.
Ich glaube, noch ein paar Lichtjahre mehr sogar.
Wahrscheinlich.
Sarah, willst du den vorstellen?
Ja, gerne. Also, wir sind jetzt bei Astra Lost in Space. Der wird in 5 Bänden abgeschlossen sein. Ich glaube, jetzt sind gerade 3 Bände draußen bei Egmont. Ja, und es geht darum, dass eine Gruppe Schüler, die eigentlich in ein Ferienlager auf einem anderen Planeten geschickt werden sollen, denen passiert ein Zwischenfall, da kommt irgendwie so eine komische Kugel aus Licht und plötzlich sind sie in die Welt, also in die Tiefen des Weltalls teleportiert und wissen nicht, wo sie sind und wie sie da wegkommen und wie das überhaupt alles passiert ist. Also das ist quasi so die Grundprämisse. Und das Spannende ist, finde ich, dass das alles auf diesem Raumschiff total weirde Charaktere sind. Also man hat so das Gefühl, die haben quasi, also bitte spoilert nicht, ja, weil ich glaube, bei dem Manga ist wirklich essentiell, dass man nicht spoilert.
Ja, ja.
Und für die, die den Anime schon gesehen haben, die wissen wahrscheinlich auch schon, was da kommt. Dimbula. Und deswegen möchte ich da gar nicht gespoilert werden, aber ich denke mir halt so, das sind alles so, das wirkt so, als wenn sie den Abschaum der Gesellschaft in eine Klasse gepackt haben und da.
Ah, nee, das ist fies.
Also, naja.
Beleidige halt nicht meine Kinder hier.
Nein, also ich finde die auch alle super sympathisch, aber sie kommen halt alle so rüber, als wenn ihre Familien keinen Bock mehr auf sie hatten. Und tschüss. So
und das ungefähr. Ist auch der maximale Spoiler, den man hier so nennen darf.
Aber ich weiß ja nix. Also ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich empfinde das halt nur so, weil ja die Charaktere so, ja, die sagen ja auch, ja, ich kann das und das, aber halt nur so halb.
Und die spoilern zu wollen, du bist da auf einer ganz heißen Fährte. Chris, ich habe gehört, du hast das erste Kapitel gelesen.
Ja, ich habe, weil die ganze deutsche Manga-Bubble-Community sagt so, oh mein
also
Gott.
Also eigentlich nur ich und Sarah?
Nein, nein, es waren tatsächlich mehr. Es waren deutlich mehr. So, oh
das
mein Gott.
Ich kam mir gar nicht so vor, dass er so viele Fans hatte. Aber red weiter.
Genug, als dass ich das als Hype empfinde. Es war eher so ein Lower-Hype, aber es war schon in Richtung Hype. Und die so, oh mein Gott, Astra, muss man gelesen haben als Sci-Fi-Fan. Und ich als großer Sci-Fi-Fan denke mir so, oh mein Gott, ein Titel, der mir mal wieder durch die Lampen gegangen ist.
Und ich habe mir meine Notizen für diesen Podcast aufgeschrieben. Der Manga ist weniger Sci-Fi und mehr Survival.
Ja.
Ja, genau. Und dann ich so, lese so, erstes Kapitel. Und habe beide mein Handy gegen die Wand geworfen, weil ich einfach so enttäuscht von allem war und denk so, warum wird das gehypt? Ich verstehe das nicht, ich will mein Usama-Game wieder haben.
Oh Gott.
Ich fühle mich ein bisschen beleidigt. Diana, hast du den auch gelesen, zufällig?
Leider noch nicht.
Oh no.
Der liegt auf meinem Stapel der Schande.
Da liegt er gut. Also, ja. Ich finde halt, der hat einen sehr, sehr guten Mystery-Aufbau, deswegen
ja.
Wusste ich auch, dass Sarah den wahrscheinlich picken wird. Du wirst halt sehr krass in die Story geworfen. Also 5012 Lichtjahre, um genau zu sein, in die Story geworfen. Du stellst dir, also es sind so 3 größere Fragen so. Warum ist dieses Schiff mitten im Weltraum, wo das Wurmloch sie hin teleportiert? Warum gibt es überhaupt dieses Wurmloch? Und warum ist dieser Planet 5012 Lichtjahre von ihrem Heimatplaneten, warum sieht der aus wie die Erde? Und alles Weitere wäre halt wirklich Spoiler. Okay. Ich hab's mir gestellt. Und ich finde, der Manga hat eine sehr, sehr gute Länge. Es gibt 10 Charaktere und 5 Bände. Und das klingt für Chris wieder nach sehr, sehr viel Ballast. Aber die Charaktere werden quasi immer so in so Duos so quasi behandelt.
Stimmt.
Ey, ganz ehrlich, dieser Manga wirkt für mich einfach nur so, wenn man Usama Game auf Wish bestellt mit dem falschen Genre, ey.
Nein, oh, überhaupt
mein Gott,
nicht.
Nein, auf gar keinen Fall.
Weißt du, also, dieses ganze subtile Foreshadowing und du bemerkst das sogar als Foreshadowing, aber du kannst damit null was anfangen. Also zum Beispiel Aries Name, der ist immer auf dem Kopf und du denkst dir so, Hä? Oder Magpar. Du merkst halt irgendwie, das lässt sich nicht aussprechen. Und dann irgendwann kommst du darauf, dass das irgendwie ein Anagramm von Camp ist. Und dann sehen Quittery und Funi sehen komplett gleich aus. Also, du kannst mit diesem Foreshadowing nichts anfangen.
Ja, das stimmt. Also,
aber es ist da.
Ich empfinde das auch eher als so eine Art Space Opera / Krimi / Survival Manga. Und das kommt mir halt einfach zugute, weil genau das, was Chris quasi hatte mit ist ja eigentlich gar kein richtiger Sci-Fi, war bei mir dann, oh, das ist ja gar kein richtiger Sci-Fi. So, weil ich mag Sci-Fi halt nicht so, dieses typische. Und es ist halt auch nicht, also ich würde den auch nicht Leuten empfehlen, die da jetzt erwarten, oh mein Gott, voll geil Sci-Fi, sondern ich würde es einfach eher empfehlen, wenn man auf so ein bisschen Miträtseln und Mystery und wie sie dann auf diesen Planeten klarkommen müssen und so. Wer sowas halt cool findet, der sollte den Manga lesen und auch mit dieser Einstellung quasi und nicht mit der Einstellung, das wird jetzt ein geiler Sci-Fi-Titel, weil das kann halt nur schief gehen. Also das sieht man ja an Chris.
Das ist einfach nicht der Weg, Olga. Einfach nicht der Weg.
Ja, ist okay für mich. Ich muss dem Weg nicht folgen.
Ich wollte noch eine Sache sagen. Diese ganzen Planeten, die haben so ein bisschen eigene Biome. Das kennt man aus Titeln der jüngeren Zeit. Space Dandy zum Beispiel oder Made in Abyss. Und die machen das alle besser mit den Planeten und den Biotopen und den Gefahren dort. Es ist aber trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Und allein, dass ich die halt mit Made in Abyss und Space Dandy vergleiche, sagt schon was. So. Und vielleicht, wenn ihr Astral Lost in Space durch habt, könnt ihr vielleicht auch einen Blick in Cage of Eden werfen. Vielleicht wird der irgendwann doch noch hier in Deutschland erscheinen. Ich glaub's nicht. Der hat seinen Zug leider verpasst. Mhm. Aber wer seinen Zug nicht verpasst hat, ist unser Protagonist unseres nächsten Manga.
Unser aktueller Titel kostet 1 Euro mehr als Mushishi und ist full-colored. Wer hätte es gedacht, wir kriegen in Deutschland, okay, es ist nicht der allererste, aber fast der erste Webtoon als Manga, und zwar Solo-Leveling. Wenn man das so gleich hören mag, ist es kein Isekai. Denn vor 10 Jahren öffnete sich das allererste Gate und damit erwecken in allen Leuten, oder in vielen zumindest, Fähigkeiten. Auf einem bestimmten Niveau. So A-Rang, oder beziehungsweise ich glaube es gibt auch S-Rang und dann runter bis E-Rang kennt man alles. RPG 101. Allerdings kannst du deinen Rang nicht verändern. Das heißt, wenn du als E-Rang-Hunter geboren wurdest oder erwacht bist, dann hast du einfach echt die Arschkarte gezogen. So ist es nämlich auch mit unserem Hauptcharakter. Er ist übelst wack, der kann gar nichts. Der wird als schlechtester Hunter der Welt bezeichnet. Tja, leider musst du einmal wie Jesus Christus sterben und wieder erwecken, damit du richtig, richtig stark wirst. Denn er kann auf einmal leveln. Das geht nicht. Die Welt kann nicht leveln, er kann's.
Also ich finde, du hast das sehr, sehr gut erklärt, aber mit diesem Vortext quasi, es ist kein Isekai, muss ich die ganze Zeit an Isekai denken und dadurch kam es mir ultra generisch vor. ich glaube, Diana, hast du den gelesen?
Noch nicht.
Sarah, du auch nicht, ne?
Nope.
Ich glaube, wir können das dann recht kurz halten, weil wir könnten im Prinzip auch einfach sagen, ihr könnt auch einfach Shotcuts Episode 126 hören. Da haben wir mit Antu in Breite. Mal geredet.
Wir sind einfach breiter als 13 Türsteher, so ganz einfach.
Ah, das war ein sehr guter Podcast und ich höre nicht oft Podcasts.
Also Anton und Dorme haben da wieder rausgehauen, die haben geballert mit Fakten und Insiderwissen, da haben mir die Ohren ein bisschen geschlackert, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein und eine Ehre. Und er hat recht, hört einfach den Podcast über Solo-Leveling, da wird lang und breit diskutiert. Meine Empfehlung des Jahres 2020, so.
Ich will ihn trotzdem ganz kurz ein bisschen andiskutieren. Und
okay,
ich hatte zumindest einen neuen Gedanken in der Zwischenzeit mal.
Oh Gott, ey.
So ganz persönlich, ich brauche halt irgendwie einen zweiten Protagonisten oder einen Sidekick. Also ich weiß, das Konzept ist Solo-Leveling. Aber ich brauche das. Und einer meiner Lieblings-Arc ist dieser Demon-Castle-Arc. Der ist noch nicht im Deutschen, deswegen huge Spoiler-Territory. Auf jeden Fall hat er da für einige Kapitel halt einen Sidekick-Charakter.
Okay.
Fand ich geil. Neben diesen ganzen anderen Sachen, über die wir eh schon geredet haben, so Monster-Design geil, Klingen mit Lichtreflexion geil, siehst du in normalen Manga gar nicht. Blaue Farben siehst du sowieso in Manga nicht, weil die schwarz-weiß sind.
Nein, wirklich. Also wow. Ganz ehrlich, ich finde das Konzept dahinter, also hinter Solo-Leveling, so genial. Also eigentlich müsste es abgelutscht AF sein, aber für mich war das einfach so, es ist so simpel, aber so genial. Und ich liebe auch einfach diese stunning, diese meisterhaften Zeichnungen, vor allem von diesem einem Kopf, der auf der Rückseite ist des ersten Bandes. Das ist jetzt mein, habe ich schon mit Anto besprochen, mein neues Lieblingsgame. Wo ist das Backpanel im Manga? Geniales Spiel, macht es auch mal. Und generell, Solo-Leveling ist halt ein Solo-Typ und es gibt eine sehr, sehr coole One-Punch-Man-Anspielung. Also, das alles Ernsthaftigkeit, geile Zeichnungen, geile Kämpfe, Flow.
Das ist der ganze erste Arc, ist so eine One-Punch-Man-Anspielung. Also, nicht nur hat er so einen Typen, der aussieht wie One-Punch-Man in der Party, er muss halt auch das One-Punch-Man-Training so 1:1 quasi jeden Tag absolvieren. Damit
er... Oh Mann, ich wollte den Leuten, die den eventuell doch noch nicht gelesen haben.
Ja, komm, die ersten Kapitel kann man
schon. Ja, das kannte ich ja sogar schon.
Ja, okay. Ich bin da vielleicht, weil ich mal eventuell zu krass gespoilert wurde, sehr, sehr vorsichtig geworden. Es tut mir leid. Wenn das im Übrigen nicht mal, gibt es ein Punishment dafür, vom was auch immer System, sagen wir jetzt einfach mal, wir wissen es, also ich weiß es noch nicht.
Ich schon, aber ich sag's nicht.
Das ist sehr lieb von dir.
Ja, ne. Ich find's ganz lustig, ich glaube am Tag drauf oder sogar noch am selben Tag erscheint beim selben Publisher in Südkorea auch immer ein Manga, der heißt Solo Login. Der soll doch einfach nur Klicks abgreifen, oder? Ja. Also ich habe auch schon ein paar Mal auf Solo Login statt Solo Leveling gedrückt. Nice.
Einfach nur für diesen Klick hat sich's gelohnt.
Ja.
Ist so.
Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich auch weitermachen.
Ich wollte gerade eine coole Überleitung. Okay.
Ja, mach ruhig. Kann ich dir vielleicht so einen Pass spielen? So, wenn ich jetzt so sage, für Fans von Dragon Ball und Soul Eater sind die Kämpfe von Solo-Leveling richtig geil.
Tja, hättest du es mal vorher mit mir kommuniziert. Aber Komi kann zum Glück nicht kommunizieren. Und darum geht es.
Alter Schwede.
Okay, Sarah, aber was ist denn, hast du eine Meinung zu, du musst ihn ja haben, sonst ist er ja nicht drin.
Natürlich.
Habe ich den nicht auch reingewählt?
Ja, deswegen meine ich ja, ich wusste ja, dass du ihn kommuniziert.
Ja, weil du ihn nicht hattest, genau.
Ja, genau, da also, wir, Diana und ich ihn nicht hatten, muss ihn ja Olga haben.
Ach so, du hast ihn gar nicht.
Nee.
Ach so.
Ja, hat er mehr Infos als wir. Aber das klang sehr überzeugend.
Ja genau, ich wollte einfach nur einen hohen Ball spielen und jemand soll die Vorlage richtig gut reinschmettern.
Scheiße. Ja, aber ich habe natürlich Komi gelesen. Und zwar geht es, ja, wie schon im Titel genannt, um besagte Komi, die aber wirklich, also die wird von ihren Mitschülern krass verehrt, weil sie wunderschön ist und eine kühle Schönheit quasi, aber eigentlich kann sie einfach nur nicht mit anderen reden.
Und Komi ist wirklich ein Name.
Ja, ich finde Komi als Name auch in Deutschland ziemlich lustig, weil so Komi und komisch und sie ist ja so ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Ich finde das irgendwie lustig. Ist auch egal.
Aber auf jeden Fall, Parallele zu unserem vorherigen Manga. Hier gibt es auch ganz, ganz viele coole Anspielungen. Ich erinnere mich beim ersten Band, da steht sie in dieser typischen Akira Tachibana aus After the Rain Pose, auch mit so einem Regenschirm und alles. Sieht genauso aus wie auf dem Key-Vision.
Ja. Und das fand ich auch total witzig, weil ich musste tatsächlich, als ich den Manga das erste Mal gesehen habe, total an After the Rain denken. Weil sie ein bisschen so aussieht wie die Protagonistin.
Ja. Sie hat lange Beine.
Ja, und auch diese langen schwarzen Haare und so dieser kühle Gesichtsausdruck, das passt halt total.
Und dann hat man den Manga gelesen.
Also ich finde ja die Prämisse ziemlich lustig, dass sie, oder, ja, was heißt lustig? Eigentlich ist die Prämisse ja gar nicht lustig, weil sie halt mit niemandem so richtig reden kann. Und das findet halt ihr Mitschüler Tadano heraus und will ihr dann helfen. Und sie kommuniziert ihm mit Hilfe von der Tafel und da schreibt sie dann ran, dass sie ihr großer Traum ist, es 100 Freunde zu finden. Und man fragt sich schon so, alles klar, du kannst noch nicht mal mit irgendwem reden. Wie wird das, wenn du versuchst, 100 Freunde zu finden?
Es ist vor allem sehr ambitioniert von dem Mangaka, zu denken, dass der Manga es quasi nicht abgesetzt wird, bevor sie 100 Freunde gefunden hat.
Ja, das ist ja tatsächlich bei vielen auch ein Argument, dass der Manga in Japan ja schon relativ lang ist. Ich weiß gar nicht, wie viele, 19 Bände in Japan schon draußen, oh, krass. Alter Schwede. Ist natürlich echt viel für so eine Reihe.
Für einen Gag-Manga, ja.
Genau, für einen Gag-Manga. Und das hält, glaube ich, auch viele vom Lesen ab. Aber ich persönlich bin immer so der Meinung, ich lese so einen Manga halt so lange, wie ich da Spaß dran habe. Und wenn ich dann halt irgendwann keinen Spaß mehr dran habe, dann kann ich ihn doch immer noch abbrechen. Ist doch scheißegal.
Ich finde auch, der geht sehr, sehr respektvoll mit seinen Charakteren um. Also ganz oft werden quasi auch wie in einem anderen Gag-Manga, dessen Name mir nicht einfällt. Ich überlege gerade. Okay, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall, in den Gag-Manga wollte auch quasi immer Situationen sowohl aus der Perspektive des Protagonisten. Ah, genau, zum Beispiel My Roommate is a Cat, könnte man sagen. Der zeigt auch immer ganz oft Situationen sowohl aus ihrer Innenperspektive als auch wie sie von außen wirkt. Und das macht halt so ein bisschen so diesen Reiz aus. Diese ganzen Charaktere, die sind alle total weird und man würde die bestimmt auch irgendwie abstempeln, so wenn das die eigenen Freunde wären. Aber dieser Manga macht das nicht. Und das ist gut. Der macht das nicht ja. Für irgendwie so dumme Gags.
Ich finde auch, also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die vielleicht dann finden, dass der Manga sich über Komi lustig macht, finde ich aber gar nicht. Nö. Sondern es wird quasi aufgezeigt, dass sie halt ein Problem hat und dieses Problem verursacht halt lustige Situationen. Und die sind halt lustig, aber es wird nicht so gesagt, so haha, du kannst mit niemandem reden. Also das kommt halt nicht so rüber und das finde ich halt, ist ein schmaler Grat auf jeden Fall. Dann dich halt nicht über deine Charaktere lustig zu machen. Genauso wie Tadano, halt der Typ, der sie entdeckt sozusagen.
Er ist auch der Einzige, der merkt, dass es überhaupt ein Problem ist.
Genau, alle anderen denken halt, sie ist einfach so erhaben, dass sie mit denen nicht redet, was natürlich auch komplett drüber ist. Das würde ja kein Schwein denken.
Und die nehmen ihr das trotzdem nicht übel.
Genau, sie nehmen ihr das halt nicht übel, sondern sie vergöttern sie halt auch noch dafür. Und er ist der Einzige, der das rafft. Und er ist ja derjenige, der quasi so als der Normalo rüberkommt. Während alle anderen da total einen an der Klatsche haben. Und er ist so der Normalo. Also seine Klatsche ist eigentlich, dass er zu normal ist. Und nur deswegen merkt er überhaupt, dass sie ein Problem hat. Also das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen irgendwie. Und in dieser Schule, wo alle so weird sind, will sie halt 100 Freunde finden. Also für mich persönlich ist da viel Potenzial, dass der auch weiterhin lustig bleibt.
Ich finde es immer witzig, ich habe ihn zwar nicht gelesen, aber diese spezifischen Zahlen so, Digga, ich kann mit niemandem talken, aber lass mal 100 Freunde machen, das ist jetzt mein, nicht mein Lebensziel, sondern mein ja. Highschool-Ziel. Was zur Hölle?
Das ist aber, glaube ich, tatsächlich so was ist so ein übliches, ich weiß nicht, als was ich das bezeichnen soll, aber das habe ich auch in anderen Mangas gelesen, dass sich Charaktere zum Ziel nehmen, 100 Freunde zu finden. Das scheint also so ein Ding zu sein in Japan.
Ja, und kennt ihr auch diesen Anime, wo es darum geht, dass sie 100 Sexpartner haben will, obwohl sie noch Jungfrau ist?
Nein.
Bigata Echikei heißt der.
Ja, ja,
genau. Ist auf Anime On Demand. Ich liebe diesen Anime, ich finde den so witzig. Und da geht es darum, dass sie halt 100 Sexpartner finden will, obwohl sie halt noch Jungfrau ist. Und sie sucht dann quasi den ersten Jungen, mit dem sie dann ihr erstes Mal erleben will und kriegt das natürlich nicht hin.
Und das dauert 12 Episoden.
Sozusagen, ja. Und das scheint wirklich irgendwie so ein Ding zu sein. Und vielleicht ist es auch einfach so ein Weg, um dem Ganzen halt auch ein bisschen die Ernsthaftigkeit zu nehmen, indem man halt sagt, okay, wir finden jetzt 100 Freunde für sie. Keine Ahnung, ist halt vielleicht so eine magische Zahl oder so. Auf jeden Fall. Wenn ihr mit diesem Humor euch relaten könnt, dann müsst ihr den unbedingt lesen. Ich kann durchaus verstehen, wenn nicht jeder den Manga lustig findet. Ich kenne auch viele, die ihn nicht lustig finden. Aber wenn euch das irgendwie angetriggert hat, dann müsst ihr auf jeden Fall mal reinlesen.
Und an alle Manga-Verlage da draußen, die noch keinen Gag-Manga im Portfolio haben. Der ist zwar schon lizenziert, aber es gibt noch Kubo-san. So. Ich kann auch noch unsere Arthouse-Freunde hier abholen. Es gibt auch eine Anspielung auf Der Gourmet. Im Manga. So, und alle Nicht-Arthouse-Freunde denken sich jetzt, der was? Der Spion vielleicht.
Oh.
Wer hat den von uns eigentlich gelesen?
Ich.
Ich auch.
Nicht.
Alter, was ist mit euch?
Ich habe ihn auch gelesen.
Achso, du hast ihn auch gelesen, okay.
Es ist tatsächlich einer meiner Lieblings-, also, wenn ich jetzt eine Top-Liste machen würde, ich glaube, der wäre auf 1 dieses Jahr.
Ja, bei mir ist er auch auf 1.
Also ich habe ihn gelesen, weil er sehr gehypt wird. Und da wollte ich wissen, ist da was dran oder ist da nichts dran? Und da ist tatsächlich was dran.
Was da tatsächlich auch dran ist, sind so zwei Punkte auf der Rückseite, weil sich der Button vom einen Band auf den anderen durchgedrückt hat.
Ja, und auch auf der Vorderseite. Also ich habe die Bände, die ich gesehen habe, waren auf der Vorderseite beschädigt, weil der Schlüsselanhänger war ja vorne drauf, ne?
Ja.
Ja. Also ich habe sowieso mir den Band erst geholt, als diese erste Charge raus war und der Schlüsselanhänger dann weg war.
Ja, du wurdest jetzt gerade von den Hardcore-Sammlern gesteinigt, aber ich habe es genauso gemacht.
Ja, ist okay für mich.
Vielleicht ganz grob so Entstehungskontext, ist einer von diesen Shonen Jump Plus Manga, mit denen Shueisha so ein bisschen ausprobiert. Und dann war der auf einmal so erfolgreich, dass man es im Weekly Shonen Jump mit einem ähnlichen Titel versucht hat und das hat halt nie geklappt. Ich mag so Spionsachen ultra gerne. Und die spielen alle so ein bisschen so auf diese DDR-Berlin-Nachkriegszeit so ein bisschen an. Und das macht dieser hier auch. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, das tut er nicht, hätte ich es halt auch geglaubt. Weil er ist einfach ultra süß gezeichnet. Und das ist auch Familie und schon so. Also ein Spion, der Menschen tötet. Eine Familie. In der Regel werden da keine Menschen getötet. Ich weiß nicht, wie es bei euch in eurer Familie ist.
Man würde manchmal vielleicht gern.
Ja, aber das ist soziale Konvention, ne?
Ja, doof. Ja, also, wenn ich kurz da was zu sagen darf. Also, für mich ist der Manga mit Abstand dieses Jahr der beste gewesen, den ich angefangen habe. Ich habe den das erste Mal gesehen, als er auf der Manga Plus App angefangen hat und habe aber gedacht, nee, ich lasse den jetzt mal noch liegen und vielleicht irgendwann später. Und dann wurde er angekündigt und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt lese ich ihn nicht, sondern warte halt, bis Kasey ihn rausbringt. Und ja, keine Ahnung. Also erstmal der Zeichenstil, der hat mich halt auch mega angesprochen. Ich finde das Cover vom ersten Band, das ist ja eigentlich relativ schlicht, aber trotzdem irgendwie dieser stechende Blick vom Hauptcharakter von Lloyd Forger, der ist schon irgendwie, keine Ahnung, der hat mich irgendwie gekriegt. Und dann habe ich aber angefangen zu lesen und dann kommt halt nach den ersten Seiten die Szene, wo er ins Waisenhaus geht, um sich ein Kind zu besorgen, weil das sein Auftrag ist. Und dieses erste Panel, wo Anya sitzt
das war
und mit diesem Plüschchen in der Hand und ihn halt anguckt und der Heimleiter, der denkt sich so, ja, die ist irgendwie komisch, die Kleine, und nehmen Sie die mal mit, so ungefähr. Und ja, er will halt testen, ob sie schlau genug ist und macht da irgendwie so ein Kreuzworträtsel. Und sie ist halt Telepathin und liest seine Gedanken und füllt damit halt das Kreuzworträtsel auf. Ich habe mich einfach instant in sie verliebt. Ja. Instant. Sie ist so süß.
Sie hat auch so diese typische Onigiri-Kopfform, sage ich mal, die so, ja, so sehr, sehr beliebte Maskottchen, wie zum Beispiel Pochi, der Phönix aus von der Konichi, so haben. Ganz dezente Werbung.
Und vor allem, sie sieht halt nicht nur süß aus, sondern ich finde diese Überlegung, okay, er sucht sich jetzt ein Kind und dieses Kind ist Telepathin und er weiß das nicht. Er ist aber Spion, deswegen sagt er natürlich immer ganz andere Sachen, als er denkt. Und diese Überlegung, wie man da erstmal drauf kommt, ein Kind sich auszudenken, das Telepathin ist, mit einem Spion zusammen. Es tut mir leid, es ist
ja
super simpel,
ich aber glaube, es ist auch
so genial einfach.
Ich glaube auch, ja, wenn man wirklich auf die handwerkliche Ebene schaut, dann ist es recht naheliegend, wie er da drauf kommt, weil durch, ja, Anjas Gabe hast du so ein Informationsgefälle. Der Leser, ja, weiß durch Anya alles, nur halt Lloyd und Yor wissen halt, also,
ja,
die Mutter und Vater quasi, wissen halt gar nichts.
Ja, und das ist halt wirklich absolut genial in meinen Augen. Also, und dann kommen halt auch noch so total weirde,
ja,
Situationen,
ja,
wie er zum Beispiel, er holt sie dann halt aus diesem Waisenhaus und dann guckt er sich sämtliche Erziehungsratgeber an, weil er hat ja gar keine Ahnung, wie er mit einem Kind umgehen muss. Und dann sind da halt so Tipps drin wie lieber Vorbild sein als schimpfen, mit dem Kind auf Augenhöhe umgehen. Und er liest das und denkt sich, kaum zu glauben, dass sich sämtliche Eltern auf der Welt so einer schwierigen Mission stellen. Und ich musste so lachen einfach nur. Ich fand's so witzig.
Ich hatte am Anfang auch nicht damit gerechnet, dass da so was Übersinnliches wie Gedankenlesen vorkommt.
Nee, gar nicht.
Aber es fügt sich gut ein in die Geschichte und Anya ist einfach süß. Muss man
einfach anfangen. Auf jeden Fall. Also, wer Anya nicht lieb hat, also der hat auch einfach kein Herz. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist wirklich so. Also, tut mir leid. Also, wenn man die nicht süß findet, dann weiß ich auch nicht. Also, muss ja nicht nur optisch sein, sondern auch, wie sie sich verhält. Weil eigentlich verhält sie sich ja wie ein typisches Kind. Und Kinder in Mangas sind immer schwierig, finde ich. Aber ihr Denken ist halt so, ich will einfach nur bei ihm bleiben, ich will nicht zurück in das Waisenhaus. Und egal, was er denkt ja dann immer gleich so, oh, vielleicht muss ich sie dann doch zurückbringen und mir ein anderes Kind holen. Und dann dreht sie halt gleich wieder völlig durch, so, nein, lass mich nicht hier und so. Und er weiß ja aber nun mal nicht, dass er sie das alles hört. Und das ist einfach, keine Ahnung, es ist einfach genauso simpel wie genial.
Da sprichst du was richtig Gutes an. Dieser Manga kommt ohne Flashbacks, ohne Vorstellungskästchen aus. Diese Charaktere klicken, finde ich, einfach sofort. Ja. Du merkst, also du kannst es noch nicht so genau fassen, was denen in ihrem Leben fehlt, aber du merkst, denen fehlt allen irgendwas in dem Leben, was so diese Dreierkonstellation denen gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Die Dynamik zwischen den Charakteren ist auch einfach toll.
Ja.
Ah, könnt ihr aufhören, so gut darüber zu reden? Ich hab bald Bock, den zu kaufen. Ey,
tu es.
Pass auf, Chris, ich kann dir den ganz unschmackhaft machen.
Ja, okay, geil.
Mach. Der geht komplett gegen diesen Realismusstrom, dass man irgendwie Spione irgendwie mega hyperrealistisch darstellen muss und komplett gegen diesen Dark-Action-Trend.
Hä? Aber ist doch eigentlich ganz geil, weil...
Hast du nicht Bock auf Chainsaw Man und Hell's Paradise und Jujutsu Kaisen? Ich nenne jetzt gerade alle meine Hasstitel.
Ja, geht, also...
Ey, komm, du hast schon Bock auf Chainsaw Man.
Nein, nicht wirklich.
Okay, dann habe ich das mal extra vielleicht doch schmackhaft gemacht, aber...
Ich hätte mal wieder Bock auf irgendwas, was einfach nicht so... Habe ich schon 17 Mal gelesen und dreimal genau so.
Das ist komplett richtig. Wie sieht's denn mit deutschen Manga aus? Deutsche Manga hast du doch bestimmt.
Ja, weißt du, ich mache da gerne so ein Geheimnis drum, ob ich deutsche Manga habe, weil einige mögen sie ja nicht so gerne, aber ich mag zum Beispiel das Geheimnis von Scarecrow sehr, sehr gerne.
Das tut so weh. Aua.
Tut mir leid.
Den habe ich nicht auf meiner Liste, aber ich glaube, alle außer Diana und ich.
Ja.
Ich habe ihn zumindest bei uns den Ersteindruck betreut. Also ich weiß grob, worum es geht. Weißt du auch grob, worum es geht, Diana?
Ich hatte den Altaverse-Stream gesehen dazu.
Ist ein Anfang, würde ich sagen.
Und dann hast du ihn nicht gekauft? Das geht gar nicht.
Können sie noch kicken nachträglich?
Sie ist halt immun gegen so
gegen
perfide
den
Marketing-Charme. Beeinflussung, genau.
Ja, ich leider nicht.
Ich habe mich da noch nicht 100%ig entschieden. Ich warte da noch ein bisschen.
Ich würde sagen, wir beiden lehnen uns jetzt einfach zurück und lassen die beiden mal das ausdiskutieren.
Tatsächlich war es bei mir gar nicht so das Marketing, weil zum Beispiel kommt er von einer der beiden Sabo-Geschwister, Jin Sabo, und sie hat da vorher Undead Messiah gemacht, den ich zum Beispiel nicht gelesen habe. Also habe ich keinerlei nostalgische Gefühle für diese Mangaka.
Und das nennst du jetzt nicht perfides Marketinginstrument. Eine der beiden Sabo-Geschwister.
Ja, sie werden halt so vorgestellt, kann ich nichts für. Das ist quasi ein Zitat. So, was mich allerdings das erste Interesse geweckt hat, ist das Cover. Ich weiß nicht, dieses Jahr bin ich total auf Cover fixiert. So richtig geile Cover. Und ich finde das ziemlich cool. Es ist zwar simpel gehalten, aber ich mag die Farbkonstellation, dass es sehr düster gehalten ist. Aber im Gegensatz dazu sind die Waffen, also diese offensichtlichen Sensen, die auch irgendeine Art Energiefeld um sich haben und das auch absondern, finde ich genial gemacht. Ich mag den Charakter, der auf dem Cover ist.
Hast du übrigens die erste Farbseite gesehen?
Ja. Oh mein Gott.
Du hast ja gelesen, ja.
Ich habe die sogar getwittert, Dimbu. Niemand liest meine Tweets, was soll denn das?
Doch, ich glaube, ich habe das gesehen.
Danke. Guck, Olga ist eine richtige Freundin. Was ist mit dir, Dimbu?
Die einfach nur zig Stunden auf Twitter rumlungern.
Zählt es nicht, wenn wir von unseren geistigen Gedanken Seelenverwandte sind?
Doch, doch.
Brauchst du mein Herz bei Twitter?
Ja, brauche ich. Winter's coming, mein Freund. Ich brauche Wärme.
Sucht euch ein Zimmer.
Ja, sind wir schon bei. Ist teuer, sag ich dir.
Ich wohne in Stuttgart. Oh.
Ich bin noch in Hamburg.
Beides ist zu teuer.
Die Sache ist, es ist halt auch ein Mystery-Manga. Ein Fantasy-Mystery-Manga. Es geht nämlich darum, dass Engel, die Tochter des Königs, ganz, ganz fest daran glaubt, dass es die Scarecrows, was eine Elite-Einheit ist, wirklich gegeben hat. Denn es gibt die sogenannten Crows, was humanoide Rahmenwesen sind, oder Krähen. Entschuldigung, es ist ja nicht dasselbe. Humanoide Krähenwesen. Ganz, ganz groß, größer, also etwas größer als ein durchschnittlicher Mensch, also so bei 1,70, 1,80 rum. Und ich sag mal so, aggressiv.
Und am Ende sind diese Krähen halt auch irgendwie Bären oder so. Das habe ich gar nicht verstanden am Ende.
Was sind die?
Ja, da kam doch aus dieser Mine, kam doch auch dieser Crow rausspaziert, der irgendwie aussah wie ein Bär.
Ja, der sah aber nicht aus wie ein Bär. Was hast du
aber auch, aber sah auf jeden Fall auch nicht aus wie eine Krähe.
Nee, der war einfach nur so ein Crow auf Steroids, ganz einfach.
Okay, darauf können wir uns einigen.
Auf jeden Fall... Findet sie tatsächlich einen Scarecrow, der mitten auf dem Feld ist und quasi nicht wirklich gekreuzigt ist, aber da so hängt. Der hängt einfach so an der Stange, Hände strecken ab.
Hat keine Flocke in Arme und Beine wie Jesus bekommen.
Genau, das meine ich ja. Es sind mehr, was waren das nochmal, Ranken?
Ich finde, das ist ein bisschen so Inuyasha-Style gewesen. Ich hatte so ein bisschen Inuyasha-Vibes.
Definitiv, wie Kagome Inuyasha gefunden hat, nur ohne Pfeil quasi und nicht an einem Baum. Aber es war, du hast recht, das ist mir nicht aufgefallen, weil, ja klar, es ist Es ist so eine Anspielung auf Inuyasha. Und wo sie ihn berührt, erwacht Scarecrow, genau wie Inuyasha damals.
Ja, genau, deswegen. Also irgendwie hatte ich
oh mein Gott, Inuyasha, weil... du bist ein Genie. Du hast auf jeden Fall den Bachelor nicht umsonst bekommen, finde ich.
Du hast ja. den Manga auf jeden Fall durchgespielt.
Ja, ja. Definitiv.
Ich habe den Manga sowieso durchgespielt, komplett.
Kannst du mir dann vielleicht erklären, was jetzt so das große Ganze ist? Weil also du siehst halt irgendwie eine Seite, wo irgendwie was Politisches ist, wo halt irgendwie Nord- und Südgard oder ich weiß gar nicht genau, wie diese Länder hießen. Auf jeden Fall beratschlagen die sich so. Und ich weiß nicht, irgendwie was Politisches passt in diesen Manga nicht rein, weil das irgendwie so sehr abenteuerlich ist. Sieht man auch an ihrem Charakterdesign. Sie ist so total modern, elegant quasi. Sieht gar nicht aus so wie so eine Prinzessin, sondern halt wie eine sehr elegante Abenteurerin.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch politischer wird, weil es geht quasi auch darum, also Enril ist quasi die Tochter des Königs und da ist bei denen um die Stadt ist quasi so eine Kuppel. War das eine Kuppel? Ja, doch, ich glaube schon.
Es war eine Stadt, um das eine Kuppel in Energiefeld, ein Schutzschild vor den Crows. Genau.
Und was erzeugt diese Kuppel?
Missmut. Auch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Genau, weil es halt gibt dann halt die in der Kuppel wohnen und dann gibt es die außerhalb der Kuppel wohnen, quasi immer in Gefahr sind. Und das ist natürlich was komplett Gegensätzliches.
Gibt es hier keine Final Fantasy-Fans? Ein Kristall erzeugtes Kraftfeld.
Sorry, kein Final Fantasy.
Echt? Wurde das erklärt?
Nee, das habe ich mir ausgedacht.
Ich dachte gerade so, ich weiß ja, mein Gedächtnis ist quasi wie ein Sieb, aber so ein Trope hätte ich safe behalten. Ich denke so, boah, was ist nur mit mir los? Und dann so, nee, das habe ich mir ausgedacht.
Weil du hast wahrscheinlich zur selben Zeit Final Fantasy Crystal Chronicles gespielt, so wo der Band rauskam, glaube ich. Es kommt zeitlich hin.
Bevor wir jetzt komplett abschweifen,
ja, genau.
Würde ich auch gerne noch was dazu sagen, weil für mich war Scarecrow ein Titel, auf den ich jetzt lange gewartet habe, weil ich verfolge halt Gen Sabo jetzt auch schon lange. Ich habe Undead Messiah auch gelesen. Das war so mit einer der ersten deutschsprachigen Mangas, die ich überhaupt gelesen habe. Ich hatte vorher nämlich auch sehr viele Vorurteile. Und Ban Sabo hat mich dann in die Welt geholt quasi mit Kamo. Und sie hat ja eigentlich erst den Charakter Scarecrow erschaffen mit Zeichnungen und hat aus diesem Charakter diese Geschichte gesponnen. Und deswegen habe ich dazu auch irgendwie so eine super emotionale Verbindung, weil ich halt von Anfang an mitbekommen habe, wie dieser Charakter entstanden ist, wie seine Backstory entstanden ist, die ja zum Beispiel in der Collector's Edition innerhalb dieses kleinen Artbooks halt gezeigt wird. Die ganzen Zeichnungen, die sie da gemacht hat, die kenne ich halt alle, wie sie die gepostet hat auf Twitter und so weiter. So, und ich habe sowieso eine emotionale Verbindung zu den beiden Zeichnerinnen. Und deswegen war das für mich sowieso ein ganz besonderer Release irgendwie. Und dann schon die ersten Farbseiten, ich war schon so, oh mein Gott.
So, so gut.
Der steigt auch im Gegensatz zu Chris direkt mit der Action ein, der Manga.
Tut mir leid. Ja, es ist halt, ja, also das muss ich sagen, das war so ein bisschen meine einzige Kritik, weil ich finde, der steigt zu schnell ein. Also es geht halt direkt los, dass wir sie sehen, wie sie da in dieser Bibliothek ist und dann so findet sie da so ein Buch, was auf die Scarecrows hinweist und so und plötzlich rennt sie halt einfach los, um Scarecrow zu suchen. Wir wissen gar nicht, wer sie ist, was die überhaupt nicht will und keine Ahnung. Also es geht halt schon sehr schnell am Anfang, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie Scarecrow findet an diesem Baum oder was auch immer das da ist, war ich halt mega hooked und was mir am besten gefällt bisher sind die Crows, weil die sehen so unfassbar geil aus. Oh, also ja. Ich hatte richtig Schiss, als ich die gesehen habe. Ich habe richtig gedacht, boah, wenn es die gäbe, das wäre richtig scheiße.
Das sehe ich, glaube ich, tatsächlich eigentlich fast genau umgekehrt. Also ich glaube, bei den Crows können wir uns auch irgendwie so ein bisschen treffen, weil also die Kämpfe hatten so diese Smear-Effekte, die man auch aus Anime kennt, wo es halt einfach so die Charakterdesigns so ein bisschen halt gesmiert sind, so verwaschen und so.
Ach so, okay.
Damit man halt so ein bisschen Dynamik so zeigt, ja, in diesem Kampf und so weiter. Oder auch wenn er die Sichel wirft. Du siehst quasi, wie die Sichel sich so 100.000 Mal da so auf dem Bild bewegt und so und nicht halt einmal dann, um die Bewegung zu zeigen. Blablabla. Auf jeden Fall, was ich geil fand, zeichnerisch, waren die detaillierten Kulissen. Also so in so einer ganz strichigen Optik, so irgendwie so eine aufwendig entworfene Welt, schon à la Queen Sassa. Ich freue mich unheimlich krass auf den nächsten Band, der diesen oder nächsten Monat erscheint.
Ich fange im Januar auch mit Queen Sassa, da kann ich auch nicht mitreden.
Also ich finde halt zum Beispiel auch, dass die Kulissen wahnsinnig geil aussehen. Also man merkt einfach, wie unfassbar viel Arbeit da drin steckt. Also Gin hat da so einen riesen Job gemacht, wie sie die Hintergründe gezeichnet hat. Diese ganze, ich finde auch das Worldbuilding, das liegt ihr einfach total gut. Also nicht nur Charakterentwicklung, sondern auch, was ist drumrum? Sie beschäftigt sich super viel damit, wie ist diese Welt aufgebaut, auch wenn das noch gar nicht vorkommt im Band. Also man merkt, es wird noch gar nicht alles erklärt, aber sie weiß schon, wo es hingeht. Und das finde ich super wichtig bei so einer Fantasy-Mystery-Story, dass man merkt, okay, die fängt jetzt nicht einfach irgendwie an und macht das dann schon irgendwie weiter, sondern sie hat schon einen Plan. Und ich finde, das merkt man total krass und das mag ich total gerne.
Und zum Thema Worldbuilding, ist euch schon mal aufgefallen, wie sich die Sabos gerne Schweizer Städte als Vorbild nehmen?
Na
Finde ich
klar.
total klasse. Also, ich finde sowas.
Ich hätte jetzt gesagt, du sagst, wie sie sich Fullmetal Alchemist als Vorbild nehmen.
Nee.
Ich find, ohne Witz, ich glaube, das war es, was ich noch sagen wollte. Sie, Engel, ist schon so ein krasser Edward Elric. Ich weiß, braucht man jetzt ein bisschen Fantasie für. Aber
Ja, ich muss jetzt mal drüber nachdenken.
Edward schmeißt sich halt auch in jedes Abenteuer. Und
Ja.
da gibt es ganz viele Szenen in Fullmetal Alchemist, wo es irgendwie darum geht, wir könnten den leichten Weg wählen und den Gegner einfach erschießen oder quasi ihn versuchen zu konvertieren irgendwie.
Ja.
Und Edward nimmt immer den schwierigen Weg.
Ich glaube, Gin mag auch Fullmetal Alchemist sehr gerne. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das schon irgendwie ein bisschen mit
Ja,
reinfließt.
also ich meine, wenn ein Mangaka einen Manga gerne mag, dann könnte das eventuell immer mal wieder irgendwie einfließen. Es ist auch nichts Schlimmes.
Klar, nee, das ist ja
Also
super. Ich finde das gut.
ich finde zum Beispiel, dass die Sabo-Geschwister beide zeigen, dass deutschsprachige Manga definitiv was drauf haben, dass es nicht mehr so Doujinshi-Style ist. Und ich verspreche euch eins, wenn ich nächstes Jahr wieder bei Manga, also Best Manga 2021 dann dabei bin, werde ich safe hier stehen mit dem Pick Colt, die
Ja,
Kreatur.
das glaube ich auch. Also es wäre traurig, wenn ich das nicht machen würde, aber ja, auf jeden Fall.
Ich hätte das halt vor 4 Jahren auch niemals gesagt, irgendwie. Also, die meisten japanischen Werke können rein handwerklich mit Scarecrow einfach nicht mithalten.
Ja, das
Muss man
stimmt.
natürlich
Das,
auch sagen, wir kriegen
ja.
natürlich auch immer nur die Guten nach Deutschland.
Ja,
Ne?
klar.
Das ist immer so diese Filterblase und so, bla bla bla. Das Problem ist wirklich, ich sehe in diesem Manga nicht, wo der hin will. Also, der gibt mir halt im ersten Band gar nichts. Der gibt
Ist
mir
doch geil.
diese krass
Ja.
ausgebaute Welt, aber das reicht mir nicht. Ich will wirklich wissen, also gerade durch diese Fullmetal Alchemist-Parallelen, will ich wissen, was ist der große Twist?
Was ich dir nochmal als Denkmittel an die Hand geben möchte, musst du immer gleich wissen, worum es sich drehen
Ich
wird?
bin sehr, sehr ungeduldig. Aber auch noch,
Das stimmt.
ich fühle mich auch sehr unsicher, wenn ich nicht vorbereitet bin. Und ich kann halt.
Oh, das stimmt. Oh Gott, jetzt verstehe ich deinen
Ich kann diesen
Struggle.
Manga halt nicht einordnen in bestehende Kategorien, die ich habe.
Ich glaube, du wirst nervös dabei, oder?
Außer die Kategorie Abenteuer. Und das
Das
ist mir
ist
zu
super
wenig.
krass. Ich finde das total krass. Also, ich kann das total verstehen, dass du so bist, und dann verstehe ich auch, wieso du da vorsichtig bist. Und ich bin das genaue Gegenteil. Ich denke mir so, Gott sei Dank ist das mal ein Manga, der einfach nur Wert darauf legt, geil loszugehen, irgendwie eine geile Welt zu erschaffen, wo ich Bock drauf habe im ersten Band und dann erst anzufangen, die Geschichte zu erzählen. Weil ich finde, ganz viele Mangas vergessen einfach, das Worldbuilding ist halt so wichtig und Charaktere etablieren ist so wichtig. Und wenn du halt einen richtig krassen Hauptcharakter hast, den du halt etablierst, dann funktioniert das auch ohne, dass du weißt, wo der hingeht, weil du willst einfach nur wissen, wo der hingeht. Es ist einfach scheißegal, was er macht, sondern irgendwas wird er schon machen.
Okay, die Crows sind awesome. Ich finde, wir drehen uns jetzt langsam in der Diskussion im Kreis.
Aber es war eine sehr, sehr schöne Diskussion.
Ja, was macht denn BL Metaphosen Geheimnis einer Freundschaft mit euch, wenn ihr ihn lest?
Ey, das war echt schon ein huge step down von deinen bisherigen Überleitungen. Ich dachte jetzt gerade so im Kreis, und Metamorphose ist ja nicht Kreis, sondern eigentlich eine Entwicklung nach vorne.
Ich muss mich auch als Moderator auch ein bisschen ausprobieren.
Ja, das finde ich, ich finde es super, das solltest du öfter machen. Aber wir überlassen jetzt, glaube ich, unseren beiden Damen die
Ich
Bühne.
würde auf jeden Fall gerne Diana das Zepter überlassen, weil sie die BL-Leserin ist und ich total gespannt bin, wie sie den Manga
Aber warte mal, das
sieht.
BL steht wirklich für Boys Love?
Naja.
Ja.
Oh, what the fuck? Ich dachte immer nur so, weil das nicht ausgeschrieben ist, das denke ich mir die ganze Zeit so Boys Love, aber es steht wirklich für Boys
Ja.
Love. Mind blown.
Also, BL Metamorphosen, Geheimnis einer Freundschaft. Aktuell 4 Bände in Japan von Kaori Tsurutani. Es ist ein sehr ruhiger Manga, sehr süß. Wir haben die 75-jährige Yuki. Sie ist auf dem Weg in ihr Stammcafé, wo sie sich vor der Sommerhitze ein bisschen abkühlen möchte, was trinken möchte. Aber das hat leider geschlossen. Deshalb geht sie weiter und steht vor der Buchhandlung und denkt sich, oh, da war ich ein Jahr nicht drin, gucke ich mal wieder rein. So, da sucht sie sich, möchte sie ein Kochbuch kaufen. Aber die haben umgeräumt in dem Jahr und sie steht plötzlich vor dem Manga-Regal. Da denkt sie sich, ich habe seit Die Rosen von Versailles kein Manga mehr gelesen, könnte ich ja mal wieder machen. Und sie steht aber zufällig gerade vor dem Boys Love-Regal und findet ist eine Cover von einem der Bände, die sie da so liegen sieht, sehr ansprechend und denkt sich, den nehme ich doch einfach mal mit. Und geht damit und dann noch mit einem Kochbuch zur Kasse, kauft das und dann geht sie in Ruhe wieder nach Hause, erledigt ihre Dinge.
Was hat der Kassierer dazu gesagt? Oder die Kassiererin?
Das ist tatsächlich echt lustig, ja.
Ja, die hat sich auch gefragt, Moment, warum kauft jetzt so eine ältere Dame ein Boys Love Manga? Aber die Kollegin meinte dann, das geht uns nichts an.
Das ist korrekt.
Was ich daran noch cool fand an dieser Szene war, sie wird gefragt, ob der eingewickelt werden soll, der Band.
Ja.
Also ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, üblich in Japan, ne? Dass du sowas dann einwickelst. Und sie sagt aber, nö, ich nehme den so. Und die machen halt alle ganz große Augen in dieser Szene, weil sie sich so wundern. Erstens, so eine alte Frau kauft sich einen Boys Love Manga. Zweitens, sie will den nicht mal verstecken. Was ist hier los? Das fand ich so eine geile Szene einfach.
Es war super süß, weil Yuki überhaupt nicht realisiert hat, was sie da gekauft hat gerade.
Ja.
So, und dann liest sie den und ahnt erstmal nichts Böses und merkt dann aber, oh, das ist ja eine Geschichte über zwei Jungs, die sich ineinander verlieben. Aber sie ist nicht abgeschreckt davon. Sie liest das ganz enthusiastisch weiter. Und dann stellt sie fest, das ist ja, der Band ist zu Ende. Und wie geht's denn jetzt weiter? Also geht sie wieder in die Buchhandlung, um sich den nächsten Band zu kaufen. Und da trifft sie dann wieder die Verkäuferin, das junge Mädchen, die ist noch Schülerin, jobbt nebenbei in der Buchhandlung, hat auch nicht so viele Freunde, weil sie auch nicht so gut kommunizieren kann. ja, langsam entsteht dann daraus eine Freundschaft, ganz langsam muss man sagen. Der Manga lässt sich wirklich Zeit.
Wie fandest du es denn? Also wie hat er dir denn gefallen?
Ich fand ihn super, hat mir super gut gefallen. Die Charaktere fand ich sympathisch.
Konntest du dich ein bisschen wiederfinden? Das würde mich ja total interessieren, weil ich bin ja gar kein Boys Love Leser und ich würde total gern wissen, ob man sich da so als Leser einfach irgendwie so wiederfindet.
Die waren gar nicht so sehr Thema, wie man glauben möchte. Natürlich spinnt sich das alles darum, dass sie halt diese Boys Love Manga lesen. Ich kann so mich als Yuki identifizieren kann ich jetzt nicht, weil ich keine 75 bin.
Aber wie alt du wirklich bist, das wird für mein Geheimnis bleiben.
Also ich fand, es gab halt einfach richtig schöne Szenen in diesem Manga. Eine meiner Lieblingsszenen war, wie Yuki sich ausrechnet, wie alt sie ist, wenn der nächste Band erscheint und so.
Genau. Sie hat sich dann überlegt, wenn ich das Durchschnittsalter einer Frau erreiche, dann kann ich nur so und so viele Bände lesen.
Genau, also sie hat sich quasi ausgerechnet, alle 1,5 Jahre erscheint ein Band und vielleicht hat sie noch so 10 Jahre zu leben, dann könnte sie noch so 6 Mangas erleben. Und das war so eine Szene irgendwie, die fand ich richtig krass, weil in unserem Alter macht man das ja natürlich nicht, ne? Also da rechnet sich das ja keiner aus. Aber ich dachte mir dann auch so, oh Gott, erlebe ich noch das Ende von Detektiv Conan, man weiß
nicht. Nein.
Aber ich fand's auch gut in der Szene, dass das jetzt der Tod nicht so negativ dargestellt wurde, sondern dass sie halt drüber nachgedacht hat, was kann ich noch alles machen?
Ja, und vor allem, das ist ja generell auch ein Thema, weil am Anfang des Bandes wird halt gezeigt, dass ihr Mann verstorben ist. Und dass sie jetzt quasi halt alleine ist. Und für uns ist das ja ein emotional belastetes Thema, weil, ne, wir haben Großeltern und so weiter. Aber für sie ist das ja ein ganz normales Thema, weil in dem Alter muss man sich halt mit dem Thema Tod ganz anders befassen als in unserem Alter. Und deswegen wird das auch so ganz selbstverständlich eingebunden, was ich total gut fand. Es wird halt nicht irgendwie jetzt so ein Heulmoment geschaffen, wo man sagt, oh mein Gott, ihr Mann ist tot, sondern der ist halt einfach verstorben, weil er halt alt war, so, ne? Und das finde ich richtig schön gemacht und dann halt einfach die Beziehung zwischen den beiden. Also
Ja.
meine Verbindung zu dem Manga ist halt, ich habe eine sehr enge Verbindung zu meiner Oma. Meine Oma ist aber auch noch nicht so alt wie sie. So 10 Jahre jünger, nee, obwohl, nee, 5 Jahre jünger. Und ich habe halt eine sehr enge Bindung zu ihr und wir unterhalten uns auch über alles Mögliche. Und momentan ist unser Hauptthema K-Dramen. Ja.
What?
Ja, weil meine Oma hat auf Netflix jetzt koreanische Dramen für sich entdeckt und ich gucke die auch ganz
Was?
gerne. Ja, und ich gucke die auch ganz gerne und wir unterhalten uns darüber immer. Und das ist halt auch total cool, weil du hast ja komplett unterschiedliche Perspektiven auf die Sachen. Für mich ist es immer so, oh, und Romance und so, ne? Und meine Oma ist dann so knallhart so, oh ja, ich finde ja die Klamotten von denen richtig gut und ich finde es schön, wie die Arbeitswelt von denen beschrieben wird und so eine Sachen halt. Also sie achtet mehr so auf so Realismus-Sachen, sage ich mal, und so Kultursachen und sowas. Und ich freue mich einfach nur, dass es eine Romanze ist.
Und meine Eltern halt so, das kenne ich nicht. Gucke ich
Nee.
nicht.
Also meine Oma ist da sowieso sehr offen, ne? Also sie hat auch mit Bollywood-Filmen früher ganz viel zu tun gehabt und sowas. Also sehr weltoffen. Und deswegen kann ich mit ihr halt auch über tausend Sachen reden und ich kann mit ihr auch über Mangas reden, obwohl sie keine Ahnung davon hat. Und deswegen kann ich mich mit dieser Geschichte so gut identifizieren, weil ich mir so denke, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie diese Freundschaft zwischen dem jungen Mädchen und dieser älteren Dame sich halt so ganz langsam entwickelt, weil beide müssen sich ja halt erstmal rantasten. Also beide denken sich
Ja.
wahrscheinlich so, oh, kann ich jetzt mit diesem jungen Mädchen überhaupt über diese Sachen reden? Und sie denkt sich wahrscheinlich so, oh, so eine ältere Dame, da darf ich vielleicht manche Sachen gar nicht so sagen, gerade bei Boys
Das ist ja
Love.
total lustig, weil jetzt gerade in dieser Diskussion meintest du noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, meine Oma ist 5 Jahre jünger. Also sind die ja total weit altersmäßig auseinander.
Ja.
Und deine Oma würde sich wahrscheinlich denken, die ist doch in meinem Alter.
Ja, genau,
Weil
ja,
es
klar.
halt, ne,
Auf jeden
bloß fünf
Fall.
Jahre sind.
Ja, auf jeden Fall. Also, bloß ist es ja noch mal was anderes, glaube ich, wenn du mit einer fremden Person dann auch dich so annähern musst, ne? Also,
Keine
weil
Frage.
wir kennen uns ja unser Leben lang, ne? Da braucht man sich ja nicht annähern. Aber die beiden kennen sich ja halt wirklich gar nicht und haben sich zufällig in der Buchhandlung kennengelernt. Weißt du? Und daraus entsteht dann halt irgendwie so ein Austausch und das finde ich total spannend. Und man muss eben auch dazu sagen, das ist jetzt kein Manga, den man nur lesen kann, wenn man Boys Love mag, weil, wie gesagt, lese ich ja auch eher weniger. Sondern es ist halt wirklich eher diese Annäherung zwischen diesen beiden komplett in ganz anderen Lebensphasen stattfindenden Personen, der halt so spannend ist. Und das wird so eben ganz ruhig erzählt und mit ganz schönen Momenten. Und das ist wirklich, für mich war das so ein richtiger typischer Manga, den man jetzt zu der Zeit, so Herbst, Winter, super lesen kann. Man kann sich zu Hause einkuscheln und sich einfach nur an diesem schönen Manga erfreuen.
Dem muss ich hundertprozentig zustimmen.
Das ist auch wieder dieses angeraute Papier, was ich auch irgendwie sehr schön finde. Ich mag das so von der Haptik irgendwie. Und man muss auch noch dazu sagen, es ist ein Großformat, kostet aber trotzdem nur 8 Euro. Das finde ich auch richtig gut.
Fast so gut, und damit würde ich vielleicht die Diskussion über die besten Titel 2020 abschließen und zu den eventuell besten Titeln 2021 kommen. Fast so günstig wie JoJo's Bizarre Adventure. Das ist, glaube ich, ein 2 in 1 und beim ersten Band sogar ein 3 in 1. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall arschbillig.
Okay, was kostet er denn? Ich habe gar nicht.
Also ich habe im Kopf 12 Euro, weil das
Okay.
wäre für mich ein fairer Preis für Mangaka halt und so weiter.
Also ich muss ja
Krass.
sagen, mich macht der ja nicht so an, weil ich einfach nicht so ein Fan von so richtig.
Von meinem Humor.
Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also vielleicht gucke ich mir mal den ersten Band an und vielleicht überzeugt er mich auch, aber ich bin da jetzt nicht voll hyped oder so. Aber ich freue mich richtig doll für alle, die sich den gewünscht haben, weil der wird sich ja so lange schon gewünscht. Deswegen freue ich mich für euch total.
Das ist richtig. Nee, ich habe auch mir mal mit einer Freundin, die sehr auf den Anime steht, ein paar Folgen angeschaut. Für mich ist es eher auch nichts, würde ich sagen. Aber ich beglückwünsche auch alle, die sich den Manga gewünscht haben.
Ich finde tatsächlich, dass es so relativ günstig ist, weil der Titel, auf den ich mich 2021 am allermeisten freue, oh mein Gott.
Du kannst mit der Überleitung jetzt aufhören.
Knights of Sidonia. Es wird großartig, endlich. Er wird safe wieder 28 Euro kosten, wenn es eine Erhöhung gibt. 30 Euro Hardcover, groß, 2 oder 3 in 1 Bände. Ich warte so lange auf diesen Manga und ich kriege ihn endlich. Ich freue mich und mein Hype ist quasi grenzenlos. Sarah weiß, wie lange ich schon darauf
Ja,
poche.
das war auch so ein Titel, der wurde angekündigt und ich habe mich instant einfach für dich gefreut. Es ist einfach, keine Ahnung, ich habe sowieso das Gefühl, nächstes Jahr wird das Jahr der lang erwarteten Mangas irgendwie. Kann das sein? Also, weil für mich ist prinzipiell genau das gleiche mit der Neuauflage von Fruits Basket, weil
Oh.
Fruits Basket ist für
Das
mich.
wurde Zeit.
Ja, also Fruits Basket war der allererste Manga, den ich jemals in meinem ganzen Leben in der Hand hatte und den ich halt dann auch gelesen habe, logischerweise. Und ich habe als Teenager die Reihe verkauft, weil ich halt kein Geld hatte und wenn ich nicht verkauft hätte, dann hätte ich halt einfach nichts mehr lesen können. Und da habe ich halt auch noch nicht gesammelt. Und ich könnte mir halt heutzutage sowas von krass in den Arsch beißen, dass ich diese Reihe verkauft habe. Und hab halt
Glaube ich
jetzt
dir.
wirklich, also viele Leute haben ja, ich sag jetzt mal, aufgegeben in Anführungsstrichen und haben sich die englische Version gekauft. Da gab es ja auch diese Neuauflage. Und ich habe aber die ganze Zeit gesagt, nein, ich glaube an Carlsen, ich glaube an das Herz der Karten. Es wird diese Reihe nochmal geben, weil es gab die Reihe ja jetzt auch die ganze Zeit noch als E-Book und so und ich habe da irgendwie nicht aufgegeben. Und dann kam die Ankündigung und ich habe legit einfach Carlsen eine Privatnachricht auf Instagram geschrieben und habe mich mega krass bedankt. Und sie haben sich auch gefreut.
Es ist auch einfach einer der besten Shoujos, die es gibt.
Ja.
Es ist keine 0815-Romanze. Es gibt viel zu lachen, viel zu weinen. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen.
Ist so. Also lasst euch, vor allen Dingen lasst euch nicht von dem Zeichenstil abschrecken. Das ist halt ein alter Schinken und so sieht er auch aus. Ich finde, das ist schon fast Niveau von Soul Eater. Sieht halt echt am Anfang nicht geil aus. Vor allem, wenn man jetzt auch den neuen Anime gesehen hat, der natürlich fantastisch aussieht. Aber die Story lohnt sich einfach sowas von krass und deswegen muss man den wirklich unbedingt lesen.
Ja.
Ich glaube, zu Animagic schlafe ich ganz oft bei einer guten Freundin in ihrem quasi Elternhaus. Und ich glaube, da ist halt auch noch so ein kleines Manga-Regal, so aus dieser Teenager-Zeit. Ich glaube, da ist auch Fruits Basket drin.
Wunderbar.
Verrückt.
Also, ich mache euch miteinander bekannt, das ist
Ja,
geklärt.
genau.
Will ich auch noch einen Titel nennen?
Ja, du musst.
Ja,
Also
scheiße, ne?
ich würde sonst auch noch einen nennen, ist auch kein
Ich
Problem.
auch. Ich kann ganz schnell Blue Giant
Los
nennen.
geht's.
Quasi das Prequel
Ne,
von
was?
Blue Cry Giant Supreme.
Der Jazz-Manga? Auf den freust du dich? Oh mein
Hättest du nicht
Gott. Das
erwartet,
kann
oder?
ja gar nicht
Nee.
sein. Aber auf den freue ich mich auch sehr.
Der spielt jetzt nicht in Europa, sondern in Japan.
Yay!
Innovativ. Tatsächlich, es gibt sogar noch eine Sequel-Reihe von Blue Giant Supreme. Ich weiß nicht, ob Carlsen die auch schon lizenziert hat. Ich glaube noch nicht.
Ich
Also auf
glaube auch
jeden Fall
nicht.
noch nicht, auch nicht, noch nicht öffentlich.
Ich wollte auch noch mal einwerfen, ne? Also ich finde Blue Giant Supreme auch sehr
Und die
geil.
spielt in Afrika.
Was? Die spielen in
Ja,
Afrika?
ja.
Okay. Cool. What the fuck?
Warum eigentlich auch nicht?
Ja, ne?
Ja,
Kann man
aber
mal
warum
machen.
auch eigentlich?
Ich glaube, es wird so viele Teile geben oder Reihen, Spin-offs wie Kontinente.
Das wäre geil.
Wäre mega witzig. Wäre mal ein neues Konzept, wenn ich ehrlich bin.
Ich finde das ganz lustig, weil man durch die Reihe halt ganz cool so Eigenarten von Ländern sieht. Das fand ich schon bei Supreme jetzt so geil, dass die Deutschen sind halt wirklich 1:1 charakterisiert. Also wirklich, wie die da sitzen und halt einfach nur klatschen und keiner sich über die Musik freut, keiner eine Miene verzieht. Das ist einfach so deutsch.
Was? Das kostet mich 4 €, aber ich zahle ja schon für den Drink fünf.
Ist echt. Und dann will er halt einfach 10 Euro Eintritt. Also, das ist halt wirklich so, what? Da habe ich mich als Deutscher auch direkt gesehen, einfach.
Ihr wollt aber auch noch Titel nennen.
Ja, ich will sogar einen Titel nennen, über den Sarah und ich mich freuen. Und zwar
Oh.
Cold, die Kreatur.
Ja, auf jeden
Und ich
Fall.
bin gerade ein bisschen echauffiert, weil ich lese gerade die März-Release-Daten. Und es ist der 19.3., das ist 8 Tage zu spät, meine Freunde. 8 Tage, das werde ich euch nie verzeihen. Cold auf
Okay.
meinen Geburtstag, ich hätte mich so
Oh,
gefreut.
das wäre mega gewesen, ja, stimmt. Ja, auf Cold habe ich auch richtig Bock, aber es gibt noch eine Ultraverse-Lizenz, auf die ich noch mehr Bock habe, und das ist ein Zeichen der Zuneigung von Sumo Dichita, weil ich habe das Gefühl, das wird die Reihe, auf die wir uns alle einigen können im Shoujo-Bereich. Weil von Sumo Rishita gibt es ja bisher Daily Butterfly und Shortcake Cake. Und ich habe das Gefühl, man mag entweder das eine oder das andere. Ich bin zum Beispiel Team Daily Butterfly. Ich mochte den anderen überhaupt nicht. Und ich habe das Gefühl, das wird der Manga, da haben wir alle Bock drauf. Das hat ein geiles Thema mit Gebärdensprache und sich miteinander verständigen und so und trotzdem eine Roman-Story. Ja, ich hoffe einfach, das wird ein richtig geiler Titel.
Das kann ich dir bestätigen, er ist richtig toll. Ich habe ihn schon gelesen, weil ich ihn übersetzt
Oh,
habe.
du Glückliche!
Ja, hat mich sehr gefreut. Ist wirklich ein toller Manga. Ich mochte auch Daily Butterfly sehr. Den habe ich nicht übersetzt. Shortcake Cake ist tatsächlich, das sind wirklich, ist wirklich so, wie du sagst. Die meisten mögen den einen und den anderen nicht. Shortcake Cake geht ziemlich langsam los auch. Aber ich kann die Reihe trotzdem sehr empfehlen. Bei Band 10 spätestens muss man einfach weinen.
Ja, wow. Muss man aber erstmal lange lesen. Das reicht mir leider nicht.
Es lohnt sich. Es lohnt sich.
Ja, also wir haben auf jeden Fall wieder viele Highlights nächstes
Ja,
Jahr vor uns, glaube ich.
ich möchte noch ein persönliches Highlight nennen, was mich einfach vom Inhalt her so geflasht hat. Auch ein Ultraverse-Titel. Ich merke, ich springe momentan auch auf den Ultraverse-Zug auf. Und zwar ist es Shibuya Goldfish.
Oh ja, da habe ich auch richtig Bock drauf.
Oh, stimmt, die allerneuesten Lizenzen habe ich noch gar
Oh
nicht in
ja.
unserer Liste.
Genau, deswegen, ich wollte auch mal was nennen, was nicht in der Liste ist, um mich als Profi zu
Der
deklarieren.
typische Chris.
Ja, ganz ehrlich, oh mein Gott, ich dachte erst, es ist ein Asano-Titel, weil er einfach mega crazy ist, aber riesige Goldfische, die Leute fressen und die Welt terrorisieren. Man könnte fast sagen, Goldfisch-Nado, aber nein. Besser.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr die Beschreibung gelesen?
Nee,
Ich
glaube
habe
nicht.
nämlich eine, weil es gab noch keine von Ultraverse, deswegen habe ich die von allen Titeln, die an dem Tag vorgestellt haben, das war sehr viel Arbeit, habe ich die alle übersetzt.
Oh Gott.
Es klingt tatsächlich 1 zu 1 wie Sharknado
Ja,
mit
das
Goldfischen.
Lustige ist, die haben ja im Stream auch die Sharknado-Anspielung gemacht.
Ah,
Als
wow.
ich aber die ersten Seiten gesehen habe, musste ich sofort an Magical Girl of the End denken. Weil da kommen ja diese Magical Girls halt auf einmal und überfallen die Welt. Und genau so sah das aus
Ich glaube
mit
tatsächlich, das
Goldfischen.
ist echt ein Hot Take. Also, nee,
Ja.
also ich meine nicht Hot Take im Sinne von kontrovers, sondern also ich glaube,
Ja.
da bist du wirklich auf einer heißen Spur.
Ja, könnte schon sein. Also, ich habe auf jeden Fall auch richtig Bock auf den Titel. Also, ganz ehrlich, riesige Goldfische, die die Welt angreifen. Richtig
Ich
geil.
freue mich auf Dorohedoro.
Oh ja.
Nicht zu verwechseln
Ja.
mit Dororo.
Oh Gott, ey.
Kann man aber auch kombinieren, so Dorohedoro.
Oje. Dorohedoro. Oder
Rororo.
einfach nur Doro.
Ja.
Ich würde mich über Dororo mehr freuen.
Vielleicht kommt er ja noch.
Solange jetzt nicht kommt, dass ihr euch auf Doremi freut.
Nice one.
Doremi? Doremi.
Dorororomi. Ja, genau.
Doremi.
Aber Dororo, der ist ja ursprünglich von Tezuka, weil der hat doch eine
Ja.
Neuauflage bekommen. Wer
Ja.
hat die gezeichnet? Das war da
Ja,
auch
der
auf ganz
Zeichner
Bekanntes.
von Before the Fall, Attack on Titan Before the Fall.
Ja.
Shi Shiki, Shiki, irgendwas mit Shiki oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall,
Shikishi.
der wäre, glaube ich, nämlich auch dieses Jahr auf der LBM gewesen. Da war ich super traurig, als die LBM abgesagt wurde.
Ich wüsste es nämlich auch nicht. Auf jeden Fall finde ich Dorohedoro total super, weil da geht es um einen Echsenmenschen, der kann gar nichts dafür, dass er Echsenmensch ist. Und nein, es ist nicht Angela Merkel, meine lieben Verschwörungstheoretiker-Freunde. Und er beißt halt so Magiern aus einer anderen Dimension den Kopf ab, um den zu finden, der ihn zu einem Echsenmensch gemacht hat. Und diese Magier sind halt permanent auf Pilzen. Und für wen das jetzt zu krass klingt. Ach oh ja, und die treffen sich auch immer in der Bar, also der Echsenmensch mit so seinen Comrades, um Gyoza zu essen. Diese Bar muss halt richtig gute Gyoza haben, weil. Und es gibt auch einen Nebencharakter, das Gyoza-Männchen.
Klingt geil.
Also,
Ja.
wer mir noch folgen will, nicht kann, will, für den ist Dororo, hey, Dororo, mi, vielleicht etwas.
Vielleicht können wir am Ende noch mal ein Girls Love Manga einschieben, und zwar Kasi-san und Blaue Blumen. Ich wusste nicht mal, dass das der deutsche Titel ist. Ich finde den schon wieder sehr komisch.
Ja, aber da fehlt der Artikel und die blauen Blumen.
Ja, genau, deswegen, das klingt irgendwie seltsam, aber ich habe letztens gerade, als die Kinos noch geöffnet waren, kam ja der Film dazu von Kaze im Kino und der hat mir richtig gut gefallen und deswegen habe ich schon Bock auf den Manga, muss ich sagen, weil die Beziehung zwischen den beiden Mädchen, die da dargestellt wird, die, weiß nicht, hat mir irgendwie gefallen, weil die so selbstverständlich und so, ja, wieder so ein bisschen in Richtung Beziehungsanalyse geht, was ich halt immer ganz gerne mag bei Girls Love Mangas.
Weißt du,
Wenn das.
was mir gerade so auffällt, was eigentlich total lustig ist?
Na?
Kaze hat den Anime
Ja.
Kaze-san lizenziert.
Wow.
Aber kam nicht schon eine von diesen Kaze-san rein in Deutschland raus?
Also der eine Band ist früher schon mal erschienen
Genau.
und Kasif, Quatsch, Egmont
Egmont.
war es. Egmont fängt jetzt nochmal von vorne an und bringt jetzt alles anscheinend.
Ah, okay, ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein.
Interessant. Haben wir noch Titel, auf die sich jemand freut?
Ja, darf ich noch einen Detektiv-Conan-Titel nennen?
Nein.
Da habe ich übrigens eine lustige Sache. Du meintest ja eben, weißt du, das ist typischer Dimbula, der holt immer Sätze
Ja,
von einer
ja.
Viertelstunde hoch. Eben meintest du, ob du das Ende von Detektiv Conan noch erleben wirst. Also ich glaube ganz fest, dass du länger leben wirst als Gosho
Ja, das schon, ja, aber
Aoyama.
wir wissen ja nicht, ob er den Manga
Assistenten
zu
hat.
Ende führt und dann vielleicht muss es jemand anders machen oder so. Man weiß es ja nicht. Also, aber auf jeden Fall kommt da ja jetzt das Spin-off Zero's Tea Time raus, was natürlich super geil ist, weil alle lieben Burton und deswegen, also die Figur natürlich. Und dass jetzt das Spin-off zu ihm halt rauskommt, das ist halt mega geil. Also ich glaube, damit hat auch gar keiner so richtig gerechnet, obwohl ja Detektiv Conan eigentlich immer noch relativ beliebt ist. Aber da gibt es ja jetzt schon ein paar Spin-offs so und dass ausgerechnet das jetzt halt irgendwie zuerst kommt, das war schon irgendwie eine Überraschung. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich mag den Charakter auch total gerne.
Ich wollte gerade sagen, schlägt das so ein bisschen in die Richtung wie quasi im Fate-Franchise. Fate-Franchise gibt es ja quasi noch. Warte, ich probiere es auf Indisch. Nein. Das will keiner hören. Außerdem wäre das rassistisch. Wie im Fate-Franchise das. Wie heißt der? Das Opening ist Epolon Boy. Today's Menu for Emiya Family.
Genau. Ja, es gibt alles.
Was ist nur aus meinem geliebten Fate-Franchise geworden, ey?
Ja, es ging alles den Bach runter, als Gen Urobuchi sich entschlossen hat, Puppen-Anime zu machen. Ist kein Scherz. Der ist auch
Weiß.
geil.
Ich habe den nur nicht gesehen.
Wenn du mal irgendwann an den Punkt kommst, dass du alles
Nein.
gesehen hast.
Nein.
Okay, nein.
Nein, wird nicht passieren. Ich fand das schon, das sah so strange aus. Es geht einfach nicht.
Ich würde sagen, wir haben eine ganz gute
Ja.
Länge erreicht, wir haben ganz gute Themen, wir haben Spaß gehabt und so. Falls ihr auch Spaß gehabt habt, ich rede jetzt mit den Zuhörern, okay? Aber fühlt euch ruhig auch angesprochen, ihr
Ach
drei.
so, okay, ja, total. War total toll, ja.
Liken,
Sehr
abonnieren,
schön.
Glocke drücken, kommentieren. Das erwarten wir von euch, dafür bringen wir unsere geile Leistung jeden Monat.
Nur für diesen Satz war Chris heute übrigens
Das ist
anwesend.
richtig.
Das ist wirklich tatsächlich auch sehr unterschätzt. Das hilft uns tatsächlich sehr, sehr viel. Wenn ihr gerade dabei seid, schaut doch mal bei unseren super tollen Gästen vorbei. Einmal bei Twitter @HesseDiana. Ist bestimmt ein Künstlername. Vielleicht aber auch nicht. Vorbei und @SpeckOlga, wie immer. Aber auch bei ihrem neuen Podcast, Nerdflimmern.
Oh ja, hört mal rein und sagt uns, wie scheiße wir klingen.
In den Kommentaren, weil
Ja,
es
ab in
hilft
die
wirklich sehr,
Kommentare.
sehr
Boah, ihr
viel.
klingt voll kacke.
Ich twittere ja jetzt nicht so viel, aber ich denke mal, mich können auch Leute anschreiben, wenn sie Fragen zu Übersetzungen haben oder sowas.
Ich hatte erst gestern auf der Konnichi-Weihnachtsfeier eine Diskussion darüber.
Ui,
Mit einem
ja.
Japanologen.
Eieiei.
Der fand zeitgenössische, ich kann echt nicht mehr sprechen, Manga- und Anime-Übersetzungen manchmal gar nicht so geil. Und dann musste ich halt irgendwie so ein bisschen die Übersetzerehre verteidigen. Ich verteidige aber vor allem die Podcaster-Ehre im nächsten Podcast. Chris steht mir mal wieder zur Seite. Es
Immer.
geht nächstes Mal, ich sag lieber nicht nächste Woche, es dauert nämlich noch ein bisschen. Geht es nämlich um die besten Anime 2020.
Oh, da bin ich ja sehr gespannt drauf, weil ich habe dieses Jahr fast nichts geguckt.
Ich hau dich. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Und so ein bisschen Entschleunigung tut auch gut. Deswegen macht jetzt euren Computer aus, euer Handy.
Hatte ich vor.
Ich rede wieder mit den
Aber
Zuhörern.
auch sofort, bitte.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Gehabt euch wohl. Ciao.
Tschüss.
Sayonara.